Das Thema der Staatsbankrott in Argentinien ist, man könnte sagen, der dritte Teil einer Reihe. Wir hatten im Januar das Thema Krise, was ist das? Wir hatten im Februar darüber, oder ich hatte einen Vortrag gemacht im Februar darüber, was die Staaten eigentlich als Instrumente der Krisenbewältigung zur Verfügung haben. Wie die Politik die Krise bekämpft. Dabei war davon die Rede, dass von einer allgemeinen Überakkumulation des Kapitals tatsächlich alle Staaten und Standorte irgendwie betroffen sind. Dass es aber einen gewaltigen Unterschied macht, mit welchen nationalen Konkurrenzpotenzen so eine Nation in diese Krise reingeht, bezüglich dessen, wie sie aus der wieder rauskommt. In der Krise, in Krisen, wickeln die Staaten eine Krisenkonkurrenz ab und das betätigen sie damit, dass sie mit Mitteln der Politik Kredit mobilisieren. Da war es letzte Mal die Rede von dem Unterschied, dass mitten in dem Zusammenbruch des neuen Marktes, mitten in dem, ja, in der Rezession des letzten Herbstes, die amerikanische Regierung sagt, ja, da geben wir einfach gigantisch viel mehr Geld aus als bisher. Ja, eine 25-prozentige Aufstockung des Rüstungshaushalts. Sich also von der Beschränkung der Reichtumsquellen nicht beeindrucken lassen, ist das Projekt der Amerikaner. In Europa, teils, teils. Einerseits gibt es auch da das Bedürfnis, von den Regierungen her mehr Geld auszugeben, mehr Geschäft anzuschieben. Andererseits kommt man damit in Europa sehr schnell mit den Schranken des Stabilitätspakts, mit den nun mal beschlossenen Erfordernissen eines gesunden Euro in Konflikt. Wie ernst die sind, ob das wirklich stimmt, dass der Euro das nicht aushalten würde, ein 3- oder 4-prozentiges anwachsender Neuverschuldung in Deutschland. Das ist mir ganz gleichgültig. Jedenfalls, Sie haben beschlossen, die Regierungen in Europa haben beschlossen, es gibt den Stabilitätspakt. Auf der Basis gibt es jetzt die Klemme, um die Krise abzuwenden. Sollte Kredit mobilisiert werden, aber dann kriegt man einen blauen Brief aus Brüssel. Und den kann man nur abwenden, wenn man Deutschland heißt. Und den kann man nicht so leicht abwenden, wenn man nicht Deutschland heißt. Ein ganz anderer Fall ist Argentinien. In diesem Fall, dieses Land, wird von dem Niedergang der Geschäfte in einer Weise getroffen, dass dort der Endpunkt der Entwicklung erreicht wird. Diese Nation kann keinen Kredit mehr mobilisieren, kann nicht mehr Geld schöpfen und ausgeben, kann nicht mehr Kredit vom Staat per Beschluss schaffen und damit das Bankensystem refinanzieren. Denn in diesem Land ist das Geld des Staates selber kaputt. Das ist der Endpunkt der Krise. Nicht nur die privaten Geschäfte gehen nicht, weil die Banken ihnen das Geld entziehen, ihnen Kredit verweigern oder Kredite zurückfordern, sondern die Banken selber sind pleite. Und nicht nur die Banken sind pleite, auch der Staat, diese Institution der Refinanzierung des Kreditsystems, also das eigentliche politische Rückgrat des privaten Bankensektors, ist bankrott. Ein extremer Fall von Krise und darin auch ein extremer Ausdruck dessen, was ich in dem Januar-Thema eigentlich hauptsächlich behandelt habe, nämlich ein extremer Fall des Gegensatzes des kapitalistischen Reichtums gegenüber dem materiellen Reichtum. Oder ein extremer Fall der Verachtung dieser Produktionsweise gegenüber den Quellen und Potenzen des materiellen Reichtums, der nützlichen Dinge. Denn, insofern kann man am Beispiel Argentiniens noch einmal den Blick darauf wenden und einige der Urteile aus dem Januar-Vortrag rekapitulieren. Vier sind es. Erstes, Argentinien, liest man in allen Zeitungen, ist ein reiches Land, eigentlich. Es gibt dort viel. Und nicht nur Bodenschätze und Naturprodukte. Argentinien ist kein Fall von Afrika. Argentinien ist ein Land, das ist vielleicht nicht so industrialisiert, wie es die europäischen Länder sind. Aber Argentinien ist, wie es heißt, das europäischste Land Südamerikas. In Argentinien gibt es alles. Ausgebaute Eisenbahnverbindungen, ein gutes Straßennetz, innerargentinische Fluglinien. Es gibt eine Autoindustrie, es gibt eine Autoreifenindustrie, es gibt eine Elektroindustrie. Die haben eine Agentur für Weltraumfahrt. Die sind nicht nix. Sie sind im letzten Jahrzehnt ein attraktives Anlageland für europäisches, spanisches vor allen Dingen Kapital gewesen. Und die haben sich eingekauft in die Stromversorgung, in die Telekom, in die Fluglinien. Es ist durchaus ein kapitalisiertes Land und es ist durchaus ein industrialisiertes Land. Nach der Seite des materiellen Reichtums ist alles vorhanden. Zweiter Punkt, auch dort ist alles natürlich nur dafür vorhanden und nur deswegen, weil aus Geld mehr Geld gemacht werden soll. Nicht damit die Argentinier von Rosario nach Buenos Aires und zurückfahren können. Und wenn die Argentinier dieses fahren können, dann deswegen, weil sich mit dieser Fahrt Geld verdienen lässt. Und wenn sich damit kein Geld verdienen lässt, dann unterbleibt die Fahrt. Und genauso verhält sich's mit der Lebensmittelproduktion und mit dem Hausbau und mit allem und jedem. Alles gibt's und gab's und sollte es geben. Aber nur dafür, damit auf einen Vorschuss von Kapital ein Überschuss einkassiert wird. Von demjenigen, der den Vorschuss tätigt. Jetzt auf einmal erweist sich Handel und Wandel in dem Land, die Verkehrsinfrastruktur, das Stromnetz, als unbrauchbar für diesen Zweck. Für diesen Zweck, auf einen Kapitalvorschuss einen Überschuss zu erzielen. Für jeden anderen Zweck funktioniert das Stromnetz nach wie vor, oder besser gesagt, würde es nach wie vor funktionieren. Dafür, dass jemand das Licht anschaltet bei sich daheim und. Dafür würde es schon taugen, aber um aus Geld mehr Geld zu machen, taugt es nicht. Und was passiert dann? Dann wird der gesamte materielle Lebensprozess der Gesellschaft abgeschaltet. Wenn er für den Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen, nichts taugt. Das erleben die Argentinier jetzt. Jetzt werden die Fabriken stillgelegt, die Behörden stellen ihre Tätigkeit ein. Man schmeißt die Leute auf die Straße, andere werden gar nicht auf die Straße geschmissen, sondern einfach bloß nicht mehr bezahlt. In den Supermärkten gibt es keinen Nachschub. Die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb eines argentinisch definierten Armutsniveaus. Also das wird schon irgendwo bei 300 Mark liegen, dieses Armutsniveau. Die Menschen plündern die Supermärkte, solange noch was drin ist. Inzwischen findet eine Massenauswanderung aus Argentinien statt. Ja, die Leute, deren Großväter aus dem hungernden Europa in die aussichtsreiche neue Welt aufgebrochen sind, reisen jetzt zurück. Aber auch Gastarbeiter aus Peru drängen jetzt wieder raus aus dem Land, weil es einfach keine Lebensgrundlagen mehr gibt. Der gesamte materielle Lebensprozess, und immerhin arbeiten in Argentinien wie in allen anderen Ländern der Welt auch die allermeisten Menschen nicht damit aus Geld mehr Geld wird, sondern damit sie sich das Nötige verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber der gesamte materielle Lebensprozess der Gesellschaft dort, wie bei uns auch, ist mit Beschlag belegt von dem Standpunkt, na, für einen Gewinn muss es sich eignen. Er ist gewissermaßen besetzt davon, er ist instrumentalisiert dafür. Und wenn er dafür nicht taugt, dann wird der gesamte Lebensprozess der Gesellschaft unterbunden, abgewürgt. Und das ist, wie gesagt, in Argentinien als ein Extremfall zu bemerken, wobei uns nur, in Anführungszeichen, nur die Zahl der Arbeitslosen wieder um eine halbe Million steigt. Zweite Rekapitulation einer alten Auskunft aus den vorhergehenden Vorträgen. War die Rede davon damals, dass die Krise sich immer als Konfrontation zwischen dem Bankkapital oder dem Finanzkapital und den Industriellen abspielt. Dass die Finanzer, die Bank, die Geldgeber es sind, die dem industriellen Kapital Leihkapital zur Verfügung stellen, ihm damit das Wachstum ermöglichen, ihm damit die Investitionen ermöglichen, mit denen Unternehmer eben viel mehr wachsen können, als wenn sie bloß auf die Gewinne angewiesen sind, die sie selber gemacht haben zur Expansion. Dafür wird aber auch das gesamte industrielle Kapital dem Gesichtspunkt unterworfen, dass es ein nützliches Mittel für die Verwertung, für die Vermehrung des Bankkapitals sein muss. Bankiers sind dann die Aufpasser darauf, ob das Wirtschaften von den Industriellen auch taugt. Und wenn sie daran glauben, dass es taugt, dann statten sie die mit immer neuen Krediten aus. Und solange sie sich darauf setzen trauen, haben die immer genug Geld. Wenn die Banken aber zu der Meinung kommen, die können das doch nie mehr zurückbezahlen, was die von uns an Kredit gekriegt haben. Der Laden steht doch gar nicht für den vielen Kredit, den er hat. Der kann doch kaum mehr den Zins bedienen. Dann sind es die Banken, die die Industriellen in den Konkurs treiben. Dann sind es die Banken, die die Niederlage des Geschäfts am Geschäft vollstrecken, indem sie ihre Kredite zurückfordern und damit das Geschäft zur Aufgabe zwingen. Sie fordern die Kredite zurück, ja, zum Schutz ihres eigenen Vermögens. In der Regel aus Sorge auch um ihre eigene Kreditwürdigkeit. Denn wenn sie allzu viele schlechte Schulden besitzen, gute Schulden besitzen ist klasse, da kann man gar nicht genug davon haben. Aber wenn sie allzu viele schlechte Schulden besitzen, dann ist ihre eigene Kreditwürdigkeit in Frage, dann kriegen sie selber kein Geld mehr geliehen, wie es den japanischen Banken jetzt geht. Sie verteidigen also ihre eigene Kreditmacht, indem sie, wenn das Geschäft schlecht läuft, dieses an den Industriellen vollstrecken und an denen, die in den Konkurs zwingen. Davon war da die Rede vor ein paar Wochen. Jetzt hat in Argentinien dieses Grundgesetz eine eigentümliche Verlaufsform. Dort hat alles Kredit zurückhalten, Zahlung erzwingen, Zinsen verteuern, aller Selbstschutz der Banken nicht dazu geführt, dass dann ein industrieller Einbruch passiert und wenigstens die Banken solide bleiben. Sondern dort, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dort hat das ganze Geld zurückhalten auch zu nichts anderem geführt, als dass die Banken selber pleite sind und nicht nur die Banken, sondern der Staat, das Rückgrat der Banken auch noch. Nach der Seite macht sich die Abhängigkeit des Finanzkapitals von der Produktion andersherum geltend. Ja, gerade war die Rede davon, die Produktion ist abhängig von der Kreditgewährung der Banken. Jetzt kommt aber die Abhängigkeit noch in anderer Hinsicht auf den Tisch. Nämlich, die Banken retten ihren Kredit, indem sie den Industriellen den Kredit entziehen. Wenn sie damit aber die Produktion im Land lahmlegen, und von Argentinien hört man, eine Rezession haben die schon über die letzten 3 Jahre, ein nicht mehr Wachsen der Wirtschaft bzw. ein Schrumpfen des produktiven Bereichs. Ja, irgendwann kriegen sie dann auch keine Zinsen mehr gezahlt, die Banken. Wenn nichts mehr verdient wird, wenn die Ausbeutung an der Produktionsfront nicht mehr klappt, dann können in letzter Instanz auch die Banken sich nicht dadurch sanieren, dass das Wirtschaften unterbleibt. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo alle Selbstrettung des Finanzsektors nichts genützt hat, sondern der auch bankrott ist und mit ihm der Staat selber. Jetzt bin ich in dem Sinn beim ersten neuen Punkt. Jetzt haben wir einen Staatsbankrott in Argentinien. Und da muss man sich erstmal überhaupt das Wort ein bisschen klar machen. Gibt es das überhaupt? Geht es überhaupt, ein Staatsbankrott? Nach innen betrachtet ist der Staat doch gewissermaßen der allgemeine Unternehmer seines nationalen Kapitalismus. Der Staat schöpft das Geld. Er gibt Kredit an die Gesellschaft. Wenn in seinem Land keiner mehr zahlen kann, der Staat kann immer zahlen. Muss er halt neue Schulden machen. Bei seiner Zentralbank, das geht ziemlich leicht. Ja, in Japan funktioniert es gerade. Der Staat beschließt, die Zentralbank muss die Staatsschuld kaufen. Ja, das ist eine Art und Weise, eine komplizierte Art und Weise, Geld zu drucken. Die Staatsbank kauft die Staatsschuld, die der Finanzminister herausgibt. Gibt dem Finanzminister Bargeld dafür. Die Staatsbank hat jetzt den Schuldschein des Finanzministers und der Finanzminister hat das Druckerzeugnis der Staatsbank. Der Finanzminister kann damit Staatsausgaben tätigen und die Staatsbank hat Schuldscheine allererster Güte, auf die hin sie ihr Kreditgeschäft ausdehnen kann. Und das tun sie auch alle. Deswegen ist der Staat eigentlich nie pleite. Es gibt eine ganz andere Rache der Geldschöpfung. Davon komme ich später darauf noch zu sprechen, die Inflation. Aber die ist eigentlich nicht das, dass der Staat pleite ist. Sondern der kann bezahlen, bloß das, womit er bezahlt, wird immer weniger wert. Also nach innen, rein nach innen gesprochen, kann der Staat eigentlich gar nicht pleite sein, solange er überhaupt seine Hoheit über die Gesellschaft aufrechterhält, also seine Gewalt. Ein schöner Beweis an der Stelle, wie Geld und Gewalt zusammenwachsen. Solange der Staat die Disziplin in seiner Gesellschaft aufrechterhalten kann, alle unter die Gesetze des Eigentums zwingen kann, solange ist er nach innen gesehen auch nie endgültig zahlungsunfähig. aber nach außen. Wie schaut es nach außen aus? Nach außen gibt es den Staatsbankrott. Aber auch wieder ein bisschen anders, als man in sich denkt. Nicht so wie beim Privaten, der hat Schulden und weil er sie nicht bezahlen kann, kommt der Gerichtsvollzieher und sagt, her mit dem Restvermögen. Denn zwischen den Staaten gibt es keinen Gerichtsvollzieher. Staaten kann man nicht so leicht pfänden. Man kann sie schon gleich nicht auflösen und das Restvermögen verteilen. Und wer das tun will, beginnt sofort, und da ist auch völlig klar, auch wieder eine Gewaltfrage. Auch hier wächst Kredit und Gewalt unmittelbar zusammen. Wenn ein Staat gegen den anderen Staat so, jetzt vollstrecke ich deine Zahlungsunfähigkeit bei dir, dann muss er mit einem Kanonenboot vorbeikommen. Aber so weit kommt es ja eh nicht, weil zwischen Staaten ist ein anderes Verhältnis. Jeder Staat kann seiner Gesellschaft nach innen die Verwendung seines Papiergelds aufzwingen. Er kann, wie in Deutschland, ein Gesetz erlassen, das heißt inzwischen der Euro ist gesetzliches Zahlungsmittel. Jeder muss dieses Papiergeld als Befriedigung seiner Geldforderungen akzeptieren. Niemand kann sagen, das will ich nicht, gib mir Dollar oder gib mir Gold. Ist nicht erlaubt in Deutschland. Ist eine Weise, wie ein Zwang zum Akzeptieren des staatlichen Papiergelds existiert. Ist im Inland auch gar keine Kunst. Solange die Hoheit intakt ist, funktioniert das. Nur, kein Staat ist damit zufrieden, quasi nach innen ein Spielgeld zu erlassen, welches auf dem heimischen Gelände quasi die Verteilung der Ressourcen organisiert. Na, sowas hat die DDR gemacht in ihrer Zeit. Ein Geld, das war weltweit nicht zirkulationsfähig, das hat außerhalb der eigenen Grenzen nichts gegolten. War denen auch wurscht, die wollten gar nicht, dass es außerhalb gilt. Aber ein kapitalistischer Staat will das. Jeder kapitalistische Staat will, dass mit seinem Geld auch Zugriff auf materiellen Reichtum außerhalb gelingt. Deswegen lässt er den Austausch seiner Währung gegen Fremde zu. Deswegen will er seinen Bürgern die Macht in die Hand geben, auf Reichtum auswärts zuzugreifen und es heißt, das eigene Geld gegen Fremdes auszutauschen. Ein Staat ist endgültig bankrott, wenn die anderen Staaten sein Geld nicht mehr wollen. Und zwar nicht zu einem anderen Kurs ist es wieder eine interessante Anlage, sondern wenn sie es gar nicht mehr wollen. Und das ist was anderes, als dass Staaten Schulden haben. Alle haben Schulden. Und viele der Staaten haben Auslandsschulden. Und die Amerikaner zum Beispiel haben die allermeisten Auslandsschulden. Sind sie deswegen pleite? Nix da. Die Argentinier haben Auslandsschulden. Liest man in den Zeitungen, 140 Milliarden Auslandsschulden. Ich muss wirklich sagen, eine lachhafte Größe. Die deutsche Regierung hat über 1 Billion Schulden. Die Amerikaner haben noch viel mehr. Aber es gibt einen großen Unterschied. Die Amerikaner verschulden sich in der eigenen Währung. Die haben also das Medium, in dem sie ihre Schulden bedienen, stellen sie selber her. Zur Not durch Manöver, die ich gerade erzählt habe. Durch Manöver der Geldbeschaffung einer Regierung. Argentinien hatte eh schon ein Geld, das das Ausland nicht haben wollte. Deswegen ist es in auswärtiger Währung verschuldet. Und auch das wäre kein Problem, wenn und solange ausländische Kapitalbesitzer auf Argentinien als Anlageplatz setzen. also einen Bedarf nach argentinischem Geld verspüren. Ob nämlich ein großer Berg von Auslandsschuld ein Beweis für die Attraktivität dieses Anlageplatzes ist, wie in den USA. Ja, da liest man seit Jahr und Tag, die haben ein Leistungsbilanzdefizit, das die Sau kraust. Das ist unmöglich aufrechtzuerhalten. Was sagen die Amerikaner? Von wegen, das zeigt doch bloß, wie attraktiv unser Kapitalstandard ist. Alle Welt will, kommt zu uns, trägt das Kapital her und will bei uns mitverdienen. Stimmt ja auch. Ob also eine riesige Auslandsschuld Ausdruck für die Attraktivität eines Kapitalstandards ist oder Ausdruck dafür, dass dieses Land über seine Verhältnisse lebt, das ist überhaupt nicht abzumessen an der Höhe der Auslandsschuld. Sondern das ist überhaupt bloß ein anderer Ausdruck dafür, das Ausland glaubt nicht mehr daran, dass sich mit Pesos und in Pesos so viel Gewinne machen lässt, wie bei einer genauso gut möglichen Kapitalanlage in einer anderen Währung. Internationale Anleger vergleichen halt andauernd die ganze Welt darauf hin, wo am meisten Profit rauszuholen ist. Viel, zu viel Auslandsschuld hat Argentinien in dem Augenblick, wo ausländische Kapitalanleger sagen, dort kann man nichts verdienen. Dann haben sie zu viel Schulden. Sonst nicht. Ein Staatsbankrott ist also auch jetzt erstmal also ein Produkt eines internationalen Urteils. Ein Verhältnis nach außen und ein Produkt einer internationalen Meinungsbildung darüber, an dem Land lässt sich nichts mehr verdienen. Und dann bei einer heutigen offenen Weltwirtschaft. In einem Land, das sowieso auch eben selber den Weltmarkt benutzen will. Dann ist die Geldmacht dieses Landes dahin und zwar nicht nur nach außen, sondern glatt auch nach innen. Was folgt jetzt aus dem Staatsbankrott in Argentinien? Wie gesagt, einen Staat löst man nicht auf wie eine in Konkurs gegangene Firma. Der Konkurs ist klar, das Restvermögen wird unter den Gläubigern aufgeteilt, basta. Meistens bleibt nicht viel übrig. Aber ein Staat, was ist mit dem? Ein Konkurs eines Staates, ein Bankrott eines Staates, gibt es sowas überhaupt? Naja, irgendwie gibt es das und irgendwie ist es immer dasselbe. Nämlich, es ist und muss sein eine Weise, wie es weitergeht. Eben nicht, okay, wir haben es kapiert, Enron taugt nichts, Enron wird aufgelöst, unter den Gläubigern aufgeteilt. Sondern bei Argentinien wie jedem anderen Staat, der Bankrott ist die Weise, wie es weitergehen muss. Und wie muss es weitergehen? Irgendwie müssen die Gläubiger für einen neuen Anfang gewonnen werden. Diejenigen, die Ansprüche zu stellen haben an das Land von außen, die müssen gewonnen werden für irgendwelche Regelungen, wie es weitergeht. Und die Regelungen, ist ja klar, was die für ein Gehalt haben müssen. Wie kann denn das Land garantieren, dass der ausländische Kapitalist nächstens dran verdienen kann, wenn er schon bisher nicht dran verdienen konnte? Also der Staatsbankrott Argentiniens, der jetzt auf dem Tisch liegt, der wird jetzt auch in den Zeitungen so genannt, der ist nicht das Ende Argentiniens. Irgendwie muss es weitergehen. Aber weitergehen muss es, oder es müssen Regelungen her, eine Umschuldung. Das Ideal Argentiniens ist ja auch klar, alle kurzfristigen Schulden auf langfristige umschulden und alle Dollarschulden auf Peso-Schulden umschulden. Das wäre denen ihr Ideal. Da werden sich die Gläubiger gerade danach reisen, nach der Lösung. Dem Peso trauen sie ja nichts zu, also sind die nicht bereit, Dollarschulden in Peso-Schulden umzutauschen. Was wird Argentinien also leisten müssen? Absurderweise Garantien für das geben, was es nicht garantieren kann. dass ausländische Geldanleger wenigstens nächstens an dem Land an dem Land profitieren können. Jetzt die zweite große Abteilung. Die erste war, ich gehe mal das Argentinien durch, noch nicht nach der Seite, wie es dazu gekommen ist und warum so ist, sondern wie es jetzt ist, was da jetzt los ist. Und beziehe das nochmal zurück auf die in den vorherigen Vorträgen gegebenen Bestimmungen der Krise. Jetzt das Zweite, nämlich, es war die Rede davon, wie ein Land von der Krise getroffen wird und wie das Land damit umgeht, hängt sehr ab von den Potenzen, die es vorher schon gehabt hat. Jetzt also Beantwortung der Frage, wie ist denn dieses Land in diese Krise eingetreten, die jetzt herrscht? Und wie ist denn überhaupt das Land und seine Potenzen der internationalen Konkurrenzfähigkeit, wie ist denn mit dem Land überhaupt beschaffen? Da ist nämlich das Auffällige, dass die letzten 10 Jahre, die immerhin einen Boom beinhaltet hatten, die immerhin eine Wirtschaftspolitik gekannt haben, die in der ganzen Welt gelobt worden ist. Ja, Präsident Menem und seine Dollaranbindung, das galt mal 10 Jahre lang als der große Trick, als die beste Wirtschaftspolitik, die Argentinien je gesehen hat. Dieselben Leute, die das alles gelobt haben, sagen jetzt, es konnte ja nicht gut gehen. Aber das sagen sie hinterher, vorher haben sie es gelobt. Es ist nämlich auffällig, dass Argentinien in die letzten 10 Jahre Erfolgsgeschichte, die jetzt wieder mit einem Staatsbankrott enden, schon mit einem Staatsbankrott eingetreten ist. Ungefähr 1989. Wo kommt es her? Es kommt aus was ziemlich Grundsätzlichem. Nämlich, das kommt aus dem Dilemma, in dem ein Entwicklungsland ganz grundsätzlich steht. Habe ich ein neues Stichwort gegeben, Entwicklungsland, was ist das? Ja, ich sage, das ist unglaublich gängig, jeder hat schon gehört. Entwicklungsländer, das sind die, die von uns die Hilfen kriegen und so Zeug. Was ist ein Entwicklungsland wirklich? Da entwickelt sich doch nichts. Ein Entwicklungsland, das ist ein Land, das erstens in eine kapitalistische Weltwirtschaft hineingestellt ist. Das zweitens auch selber gar nichts anders will, als den Weltmarkt, wie die erfolgreichen, schon etablierten kapitalistischen Staaten auch, das gar nichts anderes will, als den Weltmarkt für sich und seine nationale Bereicherung nutzen. Das drittens aber feststellen muss, dass es die Mittel für diese Benutzung immerzu bloß auswärts gibt und daheim nicht. So ein Land hat als Ausgangspunkt einen Importbedarf. Alles gibt's auswärts. Eisenbahnloks, Telekom-Ausrüstung, Flugzeuge, Waffen. Alles gibt's woanders. Kaufen muss man. Der Wille zu kaufen, zur Aneignung des Reichtums an Waren, den der Weltmarkt bereithält, zwingt dem Land die Not auf, dann muss es aber auch was zum Exportieren haben, damit es bezahlen kann, was es kauft. Also eine Exportnot. Das kann noch lange nicht exportieren. Jetzt muss das Land sich um die Exportfähigkeit kümmern. Indem sich es um die Exportfähigkeit kümmert, entstehen dem Land lauter neue Importbedürfnisse. Dann muss man nämlich konkurrenzfähige Ware herstellen. Für konkurrenzfähige Ware muss man den Stand der Technik bedienen. Man kann nicht auf dem Weltmarkt des 21. Jahrhunderts Automobile des Modelljahres 1955 anbieten. Das ist ausgeschlossen. Also dann braucht man die Anlagen, die Geräte, die Techniken, die Vorprodukte, die es alle auswärts bloß gibt, um dem Weltmarkt ein konkurrenzfähiges Angebot machen zu können. Da kommt durchaus was zustande, auch Kapitalismus und Wachstum und die Ausbeutung der ganz normalen Menschen zu niedrigen Löhnen, alles das funktioniert. Nur, ob die Außenhandelsbilanz funktioniert, das ist das ewige Problem dieser Staaten. Eigentlich müssen sie immer mehr importieren, als sie exportieren können. Auch dagegen gibt es ein Mittel. Und Argentinien ist ein Land, das dieses Mittel programmatisch angewendet hat, unter Perón. Nämlich die Politik der Importsubstitution. Das heißt, das Land, oder das heißt so, die Regierung unternimmt wirtschaftspolitische Anstrengungen, um die Notwendigkeit von der Seife über die Glühbirne bis zum Automobil und zum Computertomographen alles aus dem Ausland zu importieren, um diese Notwendigkeit zu reduzieren. Anstrengungen, um eine einheimische Industrie, sagen wir Automobile, aufzuziehen. Eine einheimische Industrie, die jetzt nicht gleich den Zweck Export hat. Die in dem Bewusstsein hochgezogen wird, dass die konkurrenzfähige Autoindustrie auswärts existiert. Dass man sich also mit den Preisen und den Qualitäten der auswärtigen Automobilindustrie so schnell nicht wird messen können. Dass man aber dennoch, wenn man im Inland Autos herstellt, einfach durch hohe Zollschranken geschützt, den Inländern dann die inländischen Autos aufdrücken kann und damit Devisen aus dem Export sparen kann. Eins ist natürlich nötig. Nötig ist, dass der Staat seine Kreditmacht dafür einsetzt, Subventionen gibt, heißt es bei uns, oder Anschubfinanzierung macht, damit so eine einheimische Industrie, die aus dem normalen einheimischen Privatgeschäft gar nicht herauswächst, oder auf jeden Fall nicht annähernd schnell genug herauswachsen würde, um so eine Industrie hochzuziehen. Das kann man machen. Auf die Tour wird ein Land industrialisiert. Und dann gibt es eben alle Industrien, die man sich hingestellt hat. Und die leisten auch ihren Dienst der Importsubstitution. Bloß ob sie kapitalistisch rentabel sind, ist eine andere Frage. Jetzt kommen wieder zwei Kriterien gegeneinander. Nämlich das eine Kriterium heißt, Devisen sparen, Import substituieren. Das andere Kriterium heißt, wenn der Staat Kredit locker macht, wenn der Staat Subventionen gibt, wenn der Staat quasi Unternehmer wird und selber zum Besitzer von großen Industrien sich macht. Na, entweder er wird dann wirklich ein so erfolgreicher Kapitalist, dass diese Industrien auch Gewinne machen. Oder der politische Zweck, warum die Industrien hochgezogen worden sind, übersetzt sich doch nie in den ökonomischen Selbstläufer, dass es ein Gewinnmaximierungsapparat wird. Dann rächt sich die Geschichte. Auch wenn sie alle ihre sonstigen Zwecke erreicht. Staatskredit ist vermehrt worden und der Geldreichtum, der erwirtschaftete, der verdiente Geldreichtum im Land ist auch vermehrt worden, aber nicht im gleichen Maß. Das wirkt sich aus als Inflation, als Geldwertverfall. Und damit dann wieder und erst recht als die Unfähigkeit dieses Landes als Ganzen, sich mit dem einheimisch erwirtschafteten Geld den Weltmarkt und den Reichtum, den es dort gibt, zunutze zu machen. Der Verfall des Außenwerts, ja. Wenn der Staat immer mehr Schulden macht, ist gleich Kredit schöpft, mit dem er eine nationale Industrie hochzieht. Die kommt auch zustande, soweit es den Gebrauchswert betrifft. Die Fabrik steht da, sie dampft, sie produziert ihr Produkt. Aber der politische Grund, es zu machen, hat zugleich den Haken. Und der politische Grund, das Land zu entwickeln, oder der politische Zweck, das Land zu entwickeln, hat vom Staat her ja immer schon den Ausgangspunkt. Erstmal kümmert man sich nicht darum, ob sich's kapitalistisch rentiert. Mit dem Ziel, man muss das erstmal hinstellen, damit sich's dann rentieren kann. Übrigens nicht so viel anders wie bei uns. Wenn bei uns zum Beispiel das Europa den späten Einstieg in die Luftfahrtindustrie macht und über 20 Jahre hin den Airbus subventioniert, dann ist das auch eine Weise, wie die europäischen Staaten sagen, damit wir das können, damit wir auf diesem Feld Konkurrenz machen können, befreien wir den Betrieb vom Zwang zur Rendite. Wir legen ihnen Geld drauf, damit es sich scheinbar rentiert. Tatsächlich rentiert es sich ja nicht. Aber damit sich's irgendwann dann echt rentiert. Diese Diskrepanz, wenn der Staat was hochzieht mit Subventionen, mit Staatsknete, dann befreit er den Betrieb dadurch, in dem Maß, in dem er es tut, von dem Zwang zur Rendite. Im Willen, Rentabilität irgendwann herzustellen. Ob die sich herstellt oder nicht, ist eine Frage, das stellt sich im Laufe der Zeit raus. Stellt sich übrigens im Laufe der Zeit raus, was für Kostenstrukturen der Betrieb hinkriegt und wie weit die Konkurrenz, die auswärtige, inzwischen längst ist. Verstehst du, du hast Zollschranken, 40% Zoll auf das Automobil, das eingeführt wird. Ja, wenn die Ausländer das hinkriegen, das Auto noch billiger herzustellen, dann überwinden sie die 40%ige Zollschranke und dein einheimischer Produzent ist wieder nichts. Kannst du wieder sagen, dann mache ich 50% Zoll. Aber das hat ja auch Nachteile. Man zwingt ja dann dem Inland auch hohe Kostpreise auf. Jeder, der ein Auto braucht, muss dann sehr hohe Preise bezahlen. Und wenn man die Importautos nehmen würde, müsste man viel niedrigere Preise bezahlen. Man kann glatt sagen, die allgemeine Konkurrenzfähigkeit eines Landes, die allgemeine Konkurrenzfähigkeit eines Landes steht wirklich. Für die ist der Zoll ein Hilfsmittel zum Schutz bestimmter Branchen, die man schützen will. Und für die ist das erhöhte Kostenniveau im Inland durch den Zoll zugleich ein Hindernis. Und bloß weil es das Doppelte gibt, kann man überhaupt Staaten dazu überreden, Zölle auch abzubauen. Wenn das so eine einfache Vorteilsrechnung wäre, je höher der Zoll, desto besser die einheimische Industrie. Da wird kein Staat je bereit sein, Zölle abzubauen. Zoll hat halt einen Widerspruch. So. Also jetzt jedenfalls, wenn ein Staat eine Staatsindustrie hochzieht, sie dadurch erstmal von dem Zwang zur Rendite befreit, damit sie überhaupt mal entsteht. Und hinterher stellt sich die kapitalistische Rentabilität nicht ein, dann ist zwar der Gebrauchswert zustande gekommen. Autos gibt's. Aber die Gewinnmaximierung ist nicht zustande gekommen. Und das rächt sich am Geld des Staates. Das rächt sich, denn der Staat hat Geld emittiert. Geld, das er sogar in der Form emittiert, es verzinst sich. Es wird mehr. Ja, er macht Schulden und verspricht, es wird mehr. Denn wenn er dieses Versprechen macht und das wirklich verdiente Geld in der Gesellschaft wird nicht mehr, dann tritt einfach immer mehr Kaufkraft, immer mehr Geld, immer mehr Zahlungsfähigkeit in Konfrontation zu einem gar nicht entsprechend gewachsenen Reichtum an kaufbarem Zeug. Und wie wirkt sich das aus? Dadurch, dass die Anbieter von kaufbarem Zeug merken, und unser Zeug wird sich aber ziemlich gerissen mit dem Geld. Und was sagt der Verkäufer? Also verlange ich doch mehr dafür, für meine Ware. Und was ist Inflation überhaupt anderes, als dass alle Verkäufer immer zu mehr Geld verlangen können für ihre Ware? Inflation ist nichts anderes, als dass dauernd Preiserhöhungen stattfinden. Gut, so kommt es zur Inflation. Und das ist die Geldentwertung. Hat es die Frage beantwortet, die du gestellt hast? Ja. Angesichts, also das ist die erste, die Methode, wie ein Entwicklungsland sich aus seinem relativen Rückstand oder aus seinem, sagen wir, seinem Rückstand zu befreien versucht gegenüber den Staaten, die die Konkurrenz auf dem Weltmarkt bestimmen. Die Methoden, die alle davon ausgehen, dass der Reichtum fehlt, mit dem er in die Konkurrenz eintreten müsste. Die Methoden, sich daraus zu befreien, reproduzieren dass der Geldwert kaputt geht. Das war jetzt die Story. Und wenn der Geldwert kaputt geht, dann sind natürlich Ausländer schon gleich desinteressiert daran, in diesem Land was zu betreiben, was anzulegen, was zu verkaufen, wenn das Geld nichts wert ist, das es in dem Land gibt. Aber nicht nur Ausländer. Auch die einheimische Bourgeoisie, die Pesos verdient, ist eifrig, den verdienten Peso, kaum ist er verdient, in Dollar umzuwandeln und sozusagen das eigene Privatvermögen vor dem Schicksal des nationalen Geldes in Sicherheit zu bringen. Ist ja auch ganz klar, wenn das erlaubt ist, in dem Maß, wo es erlaubt, wie es erlaubt ist, ist das die logische Konsequenz von Privatvermögenden in einem Land, das sein Geld für Entwicklungsanstrengungen benutzt hat, die sich in kapitalistische Rentabilität nicht übersetzt oder nicht ausreichend übersetzt haben. Diese Mühle ist Argentinien vielleicht dreimal durchgegangen. Erst war der Peso kaputt, dann hat man eine neue Währung kreiert, die hieß Austral. Dann war wenige Jahre später der Austral mit 5000% Inflation im Jahr kaputt. Die haben sozusagen die Logik umgekehrt. Die haben gesagt, wenn die Verwendung unseres nationalen Geldes durch den Staat für Wachstumsanstrengungen, für Entwicklungsprojekte, wenn die Verwendung immer bloß dazu führt, dass das Geld entwertet wird, nach außen gesehen, wenn der Versuch, sich fit zu machen für den Weltmarkt, immer bloß zu lauter Geld- und Kapitalabfluss aus dem Land führt, dann drehen wir die Geschichte doch einfach um. Garantieren wir ein gutes, stabiles Geld, dann muss ja wohl das Wachstum von selber kommen und das Auslandskapital bei uns ja wohl jedes Interesse entwickeln, sich anzulegen. Wohlgemerkt, das ist eine ganz eigentümliche Umkehrung. Denn der Ausgangspunkt, warum nicht genug Auslandskapital ins Land kommt, war natürlich nicht, dass das Geld nicht stabil war, sondern dass es einfach nicht genug Geschäftsgelegenheiten gibt. Oder dass die Geschäftsgelegenheiten in Argentinien nicht so attraktiv waren, wie sie meinetwegen in Thailand oder in Deutschland gewesen sind. Den Umstand, dass die Standortbedingungen nicht so attraktiv sind wie anderswo, einfach dadurch umzukehren, dass man sagt, ja gut, und weil die nicht so attraktiv waren, deswegen ist das Geld dann immer kaputt gegangen. Jetzt drehen Sie den Spieß um und sagen, dann sorgen wir einfach dafür, dass das Geld stabil bleibt, dann muss ich das doch mit den Standortbedingungen von selber regeln. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die Standortbedingungen ändern sich um keinen Deut dadurch, dass die Regierung ein stabiles Geld garantiert. Also die neue Methode war, oder die neue große Linie unter Menem, Präsident Menem vor etwa 10 Jahren war, man beendet die Hyperinflation, indem man den Peso an den Dollar bindet. Man macht sozusagen das eigene schlechte Geld durch ein geldpolitisches Manöver zu einer bombenfesten Angelegenheit. Allein das muss man schon Zweifel wecken. Wie soll das gehen? Ein geldpolitisches Manöver, ein Wechsel der Geldpolitik der Bundesbank macht aus einer total schlechten Währung eine gute. Ja. Das Erzeugen der Bindung ist ganz einfach. Die Staatsbank übernimmt die Pflicht, zu einem einmal festgesetzten Kurs, der heißt dann 1:1, zu dem einmal festgesetzten Kurs jedem Besitzer eines Peso einen Dollar auszuhändigen, wenn der den will. Das ist die Bindung. Die Zentralbank übernimmt diese Pflicht, Punkt. Und sie sagen das laut und sie sagen es allen Peso- und Dollarbesitzern. Jeder kann jederzeit 1:1 umtauschen, die Zentralbank garantiert dafür. Eine Parität, eine Gleichheit, eine Wertstabilität, die der wirtschaftliche Gang der Dinge zwischen Peso und Dollar nie herbeigeführt hat, wird durch einen Verwaltungsakt einfach herbeigeführt. Und die Garantie, die die Staatsbank gibt, ist ja auch klar, reicht so weit, wie sie Dollar besitzt. Ist ja völlig klar, wenn alle, die am Peso haben, sagen, gut, jetzt habe ich es kapiert, ich will einen Dollar, dann ist die Garantie vorbei, sobald die Dollars ausgegeben sind. Der Reiz, und da merkt man, was ist vom argentinischen Staat her schon mal ist in der Hinsicht. Der Reiz besteht darin, weil wir garantieren, dass jeder jederzeit einen Dollar für den Peso haben kann. Deswegen braucht keiner den Dollar verlangen, da kann er gleich den Peso behalten. Versteht er den Reiz? Weil ich den Austausch garantiere, kann er ja ruhig unterbleiben. Wenn jemand fürchten muss, dass der Austausch nicht zuverlässig ist, wenn jemand fürchten muss, dass er morgen nicht mehr so geht wie heute, dann will jeder sein Peso gegen Dollar austauschen. Wenn aber der argentinische Staat sich mit seinem ganzen verbliebenen Schatz und zweitens, dafür hat er übrigens, für dieses Projekt hat er Kredit vom IWF gekriegt, mit den Krediten des IWF sich hinter die Garantie stellt, dann so die Rechnung. Dann braucht er den Austausch nicht vollführen, weil er verspricht, ihn jederzeit vollführen zu können. Noch anders. Den ewigen erlebten Kapitalabfluss aus dem Land will die Regierung dadurch stoppen, dass sie ihn gleich extrem komfortabel organisieren. Der Kapitalabfluss, euer gutes Recht, machen wir. Noch eine andere Formulierung für die Dollar-Peso-Parität. Der argentinische Staat versichert die Geldbesitzer, im Wesentlichen die ausländischen Geldbesitzer, aber das lässt sich nicht eingrenzen, sogar die Einheimischen sind damit betroffen. Er versichert die Geldbesitzer gegen das Schicksal des nationalen Geldes. Er sagt, ihr könnt euch ruhig bei uns anlegen, das Schicksal unseres Landes, das Schicksal unserer Not, das Schicksal unserer Zahlungsunfähigkeit braucht ihr nicht zu teilen. Wir gewährleisten den Weg zurück. Ja, legt euch bei uns an, wir gewährleisten den Weg raus. Und zwar zu einer garantierten Parität, die also euren Gewinn alleweil sicherstellt. Man merkt da schon eines, wenn ein Land zu diesem Schluss kommt, vielleicht nochmal daran erinnern, Länder leiden an dem geringen Kredit, den ihr Währung im Ausland genießt. Sie leiden an den Preisen des Weltmarkts. Sie leiden an all dem bloß, weil sie kapitalistische Staaten sind und den Weltmarkt für ihre Nation nutzen wollen. Ging es ihnen drum, wir wollen daheim unsere Bevölkerung ernähren und von unserer Hände Arbeit leben. Und was wir für nötig finden, organisieren wir daheim und was wir nicht nötig finden, naja, das gibt's halt nicht. Dann würden sie an dem Zeug nicht leiden. Cum grano salis, ja, kann man ruhig mit Einschränkungen sagen, an Kuba und so Ländern merkt man, wenn da so ein ganz kleines Land in der Welt steht und alles müsste daheim hergestellt werden und alles wird außerhalb hergestellt und hat kapitalistische Preise. Gut, ist es vielleicht, da ist es vielleicht schwer, den Standpunkt einzunehmen, wir leben erstmal im Wesentlichen von unserer Hände Arbeit und dem, was wir an Produktivität zustande bringen. Aber je größer die Länder sind, und es gab ja mal ein Drittel der Welt, die sich dieser Rechnungsweise entzogen hat, da war das und da wäre es nicht so schwer, den Standpunkt einzunehmen, was wir brauchen, schaffen wir. Und dass es auswärts was anders gibt, interessiert uns nicht. Also nur weil sie kapitalistische Staaten sind, leiden sie an dem mangelhaften Wert ihres Geldes. Dann leiden sie aber schwer dran. So, und als diese Staaten haben sie jetzt ein ziemlich, oder als so ein Staat hat Argentinien eine ziemlich weitgehende Lektion erteilt, gekriegt und angenommen. Wenn es zu dieser Politik der Dollarparität übergeht, denn sowas wie auf die eigene Kraft bauen, mit eigenen Mitteln ein potentes Land werden und sich dann dem Weltmarkt stellen, das ist längst aufgegeben, wenn man den Standpunkt macht, wir müssen auswärtige Geldanleger gegen das Schicksal unseres Geldes versichern. So eine Anerkennung, da steckt die Anerkennung drin, aus uns wird sowieso nichts, wenn nicht die Ausländer was aus uns machen. Bei uns läuft eh nichts, wenn nicht das Kapital der Welt uns zu benutzen Lust kriegt. Wir können nichts. Wir kriegen nichts hin. Mit unseren Mitteln ist nichts zu machen. Die Mittel gibt es nur außerhalb. Unsere Chance besteht darin, geldgierige Ausländer anzulocken, die an uns verdienen mögen. Und unsere Pflicht besteht darin, uns dafür zurechtzumachen. Also wenn ein Land zu sowas wie dieser Paritätspolitik und dem Currency Board übergeht, dann ist denen schon völlig klar, ihre Potenzen bestehen ausschließlich darin, was das Ausland, also was internationales Kapital in Argentinien lohnend auszubeuten findet. Sie selber kriegen nichts mehr zustande. Jetzt aber, so ein Staat macht die Garantie. Und jeder weiß, die Garantie hält so lange, wie der Dollarschatz hält, den die Zentralbank hütet. Was macht denn das Land jetzt, um die Garantie glaubhaft zu machen, um die Garantie haltbar zu machen? Also die, wie ich sagen will, von Anfang an windige Garantie haltbar zu machen. Oder die Spekulation des Staates, das ist ja eh schon ein Ohnmachtsakt von ihm. Ich verspreche eine Gleichheit meiner Währung gegen die andere, die ich überhaupt nicht halten kann, wenn ich auf die Probe gestellt werde. Aber ich vertraue darauf, dass wir dann für die Ausländer so attraktive Bedingungen hinkriegen, dass wir nicht auf die Probe gestellt werden. Das ist eigentlich die Technik. Was macht er? Er macht was Zweites. Über den Dollarschatz hinaus, den er hat, verspricht er, das ist jetzt das Prinzip Currency Board, der Staat verspricht, dass seine Zentralbank nicht mehr Pesos schöpft, nicht mehr Pesos kreiert, als die Zentralbank Dollarreserven besitzt. Als die Zentralbank Fremdwährung schon als Schatz hat. Die gesamte innenwirtschaftliche Kreditschöpfung, Kreditgewährung wird jetzt dem Zweck, die Dollarparität garantieren, untergeordnet. Im Inland gibt es Kredit, wenn gerade Dollarzufluss stattfindet. Wenn Dollarabfluss stattfindet, dann muss im Inland der Kredit reduziert werden. Der Staat zieht sich aus der Rolle des Rückgrats des Bankensystems zurück. Na, die für Englischkenner und Studenten des Bankwesens. Die Zentralbank hat den Ausdruck Lender of Last Resort, also Kapitalgeber der letzten oder Geldgeber der letzten Zuflucht. Es ist der letztinstanzliche Verleiher, die Zentralbank. Ja, das ist auch das, was man Refinanzierung des Bankenwesens durch die Zentralbank nennt. Wenn unsere Banken kein Geld mehr haben, dann nehmen sie Wertpapiere, die sie besitzen, und verpfänden sie bei der Zentralbank und kaufen sich damit frisches Geld. Ein lustiges Kunstwerk übrigens, aber ob man sich da mal klar gemacht hat. Das ganze Geld, mit dem wir operieren, sind Schulden. Die Zentralbank gibt Schulden an den Staat und der Staat sagt, dafür gibt es Geld. Wenn ihr gute Schulden habt, dann ist es so gut wie Geld und ich mache die Verwandlung. Und das ist eine Riesenpotenz in einem kapitalistischen Staat. Das ist das Instrument, mit dem alle Gewinnchancen wahrgenommen werden können, weil es immer genug Kapital zum Investieren gibt, wenn irgendwo eine Profitchance winkt. Wenn ein Staat sich jetzt aus der Rolle zurückzieht und seine Banken darauf verpflichtet, sie sollen Kredite geben nach Maßgabe dessen, was sie selber als Schatz besitzen. Sie sollen Kredite an die Privatwirtschaft in dem Maß vergeben, wie sie sich selber leisten können. Das gibt eine Reduktion des Kreditvolumens im Land, das ist ungeheuerlich. Das ist ein richtiger Zusammenbruch, den man auf die Weise organisiert. Also ein interessantes Verfahren, das die Argentinier da angewendet haben, um für einen ausländischen Kapitalgeber attraktiv zu sein, die inländische Funktion des Kredits einfach kassieren, aufgeben. Natürlich immer mit der Lektion, wir haben es ja früher mal probiert, mit der inländischen Benutzung des Kredits hat ja auch zu nichts geführt. Nur der Widerspruch, dadurch soll das Land dann als Standort attraktiv werden, dass der Staat inländischen, ja, eine einzige inländische Kreditnot produziert, Das am besten und wie im Fall Argentiniens verbunden damit, dass die Regierung, zwei weitere Sachen, um die Dollarparität sowohl zu nutzen wie zu untermauern. Ja, die erste Untermauerung war jetzt Currency Board. Wir beweisen unsere Umtauschfähigkeit von Peso in Dollar dadurch, dass wir sowieso nicht mehr Peso besitzen, als wir Dollar haben. Sehr lustig, wie ein Staat sich da kreditpolitisch entmachtet. Sein eigenes Geld ist sozusagen bloß der Statthalter der Dollar im Land. Ja, man kann sagen, da könnte er ja gleich Dollar zirkulieren lassen. Naja, nicht ganz, um die Feinheit muss man sich jetzt nicht kümmern. Aber im Großen und Ganzen ist der Peso der Statthalter des Dollar. Wenn es im Land nur so viel Peso geben darf, wie die Zentralbank Dollarreserven besitzt. Was tut der Staat noch, um die Attraktivität, um Auslandskapital ins Land zu holen? Er bietet Aufbauleistungen, die er selber über 50 Jahre mit Steuergeldern gemacht hat. Nämlich den gesamten Umfang seiner Infrastruktureinrichtungen. Die Eisenbahn, die Autobahnen, die Fluglinien, die Elektrizitätswerke, die Wasserwerke, die Telekom. Alles das bietet er ausländischen Kapitalgesellschaften zu einem guten Preis oder zu einem Preis an, wo auch die meinen, zu dem Preis lässt sich an Argentinien verdienen. Und man muss sagen, sowas funktioniert auch. Jetzt lesen wir, gerade große italienische Multis und spanische Multis haben sich unglaublich eingekauft in Argentinien und haben dort gewissermaßen mit der Sicherheit die Wasserversorgung, den Strom, die Telekom, das braucht man immer. Da können die so arm werden, wie sie wollen, die können nicht ohne Strom leben. Dort kann man immer abkassieren. Mit dieser Gewissheit haben sie sich da reingekauft. Und es hat zu einer richtigen Spekulationswelle auf Argentinien in der Mitte der 90er geführt. Oder bis zur Mitte der 90er Jahre geführt. Nur, das ist was Eigentümliches. Wenn die Kapitalanlageattraktivität eines Landes auf der Veräußerung von staatlich erbrachten Infrastrukturleistungen beruht, die kann man nämlich immer nur einmal verkaufen, dann sind sie verkauft. Das ist kein kontinuierliches Wachstum von Kapitalanlagegelegenheiten, sondern das ist der Ausverkauf einer einheimischen Infrastruktur. Und wenn der Verkauf getätigt ist, dann ist vorbei. Mit dem dadurch induzierten Hereinfließen von Auslandskapital. Das haben sie gemacht. Und das hat funktioniert, aber kaum passiert. Schau die Sache dann anders aus. Dann ist es nämlich dann ist über all dieses hereinfließende Kapital eine Pflicht Argentiniens, auswärtige Kapitalinteressen zu bedienen, entstanden. Jetzt wird es gleich wieder ein Problem der Zahlungsbilanz. Die in Argentinien gemachten Gewinne der Fluggesellschaften, der Telekom etc. müssen dann der Telekom in Spanien zur Verfügung stehen. Dann muss man den einen Peso gegen den anderen wieder austauschen. Neben all dem hat Argentinien vom IWF die Genehmigung gekriegt zu dieser Dollarparität, aber wohl auch aus eigenen Überlegungen noch folgende weitere Leistung erbracht, nämlich eine radikale Senkung der Außenzölle. Eine radikale Öffnung der einheimischen Märkte. Klar, der Gedanke, ich habe Ihnen vorhin ja schon gesagt, warum ein Staat auf die Idee kommen kann. Ja, das senkt das inländische Kostenniveau, wenn die billigen Produkte aus dem Ausland alle reinkommen. Nur die andere Hälfte. Was hilft es denn einem Land, wenn alles im Ausland billiger hergestellt wird? Sollen sie dann bloß noch auswärts kaufen und den eigenen Laden zumachen? Und wie lange wollen sie denn das machen? Die haben absolut rücksichtslos die Außenzölle gesenkt und sehenden Auges das Ergebnis kassiert. Eine totale Deindustrialisierung Argentiniens. Einfach immer mehr von dem, was an industrieller Produktion existiert hat, geht nieder, weil es gegenüber den ausländischen Importprodukten auf dem einheimischen Markt nicht konkurrenzfähig ist und auf auswärtigen schon gleich nicht. Es ist klar, dass, oder mit allem, was ich gesagt habe, erweist sich diese ganze Politik der Dollarparität als eine Spekulation, die ein Staat aus der Niederlage und der absoluten Ohnmacht in weltwirtschaftlicher Konkurrenzhinsicht heraus ergreift. Keine wirkliche Strategie, sondern eine Spekulation. Und die Spekulation geht eine Weile auf, solange nämlich, wie man mit dem einmaligen Verkauf der nationalen Infrastruktur wirklich Auslandskapital im großen Stil ins Land lockt. Und dann kommt auch noch mehr und anderes dazu im Gefolge dessen. Und in dem Gefolge dessen, dass es so ausschaut, wie jetzt läuft alles und Argentinien klappt, etc. Eine Spekulation aber, die bloß aufgegangen wäre, wenn auf der Basis dieser Garantie immer mehr Auslandskapital sich in Argentinien angelegt hätte, unbeschadet dessen, dass das Auslandskapital ja vorher, vor der Dollarparitätsgarantie, auch schon nicht hinreichende und nicht besonders attraktive Anlagegelegenheiten in dem Land entdeckt hat. Damit ist klar, was passiert, was passieren muss. Je länger diese Parität gilt, je länger die Garantie vom Staat gegeben wird, desto schwerer ist sie aufrechtzuerhalten. Ausländer und Inländer haben die Garantie benutzt, selektiv investiert, jede Menge importiert und dabei trotz der Peso-Dollar-Garantie und schon während der Jahre, in denen die funktioniert hat, eine halbe Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft herbeigeführt. Also jetzt erfährt man, dass schon seit 5 oder 7 Jahren die Mieten in dem Land in Dollar abgeschlossen werden. Oder dass die Telefonica, heißt die spanische Telekom-Gesellschaft, dass die ihre Rechnungen in Dollar gestellt hat. Sehr lustig, man kann ja, das ist ja wie ein Witz, ne? Man kann ja sagen, na gut, wenn Peso-Dollar-Garantie existiert, kann man die Gleichung ja umgekehrt lesen und sagen, warum soll man nicht gleich alles in Dollar abrechnen, ist doch eh dasselbe. Aber die Wahrheit ist halt, dass der Reiz, in Dollar abzurechnen, bloß daraus entsteht, dass es nicht dasselbe ist. Es ist dann doch so, dass die internationalen Anleger die Garantie zwar benutzt haben, aber ihr letzten Endes in Wahrheit nie wirklich vertraut haben. Dann haben sie neben dem, dass sie die Garantie benutzen und immer wieder den verdienten Peso in Dollar umwandeln. Neben dem haben sie alles dafür getan, dass sie möglichst gleich bloß Dollar verdienen in Argentinien. Doch, das haben die wirklich so durchgezogen.
Um irgendwann mal wieder diese Trennung zu
Es ist sowas wie der die Aufgabe der eigenen Geldsouveränität eines Staates mit der Perspektive, vielleicht erwirbt man sie sich so irgendwann mal wieder zurück. Ja? Der Zeitpunkt, wo Argentinien oder argentinische Politiker darauf vertraut hätten, naja, jetzt glauben Sie doch an unser Geld, jetzt hören wir wieder auf mit der Parität, der war aber nie gekommen. Nein, nicht, weil sie nicht, ja, weil sie nicht genügend dran geglaubt, wer sie? Die privaten Geldanleger, ja. Die Einheimischen und die Fremden, ja. Ja. Aber das Glauben hat ja einen Grund. Und das, der Grund ist immer der Vergleich der Rentabilität von Geldanlage hier und dort auf dem Weltmarkt. Man muss sich den Gesichtspunkt erst richtig mal ernst zu Gemüte führen. Die internationalen Geldanleger und du, wenn du ein größeres Konto bei einer Bank hast, die sagen dir, willst du Russland-Anleihen kaufen, willst du Türken-Anleihen kaufen, willst du Argentinien-Anleihen kaufen, willst du Aktien kaufen, willst du ein internationales Portfolio oder bloß ein europäisches? Und wenn du internationale willst, wie wollen wir heuer die Schwellenländer gewichten, wie wollen wir aus ihnen wieder rausgehen und so zu. Dauernd findet doch der Vergleich dessen, wie man aus Geld einen möglichst hohen Zuschuss rauswirtschaftet. Wie man aus Geld mehr Geld macht. Wie man aus GG-Strich, sagt der Marx in seinem Buch, wie man mit einem, wie man halt die Gewinnmaximierung steigert. Täglich findet der Vergleich der ganzen Welt an diesem Maßstab statt. Und den Vergleich verliert Argentinien halt. Und den verliert es nicht so nach dem Muster. Und wenn sie dran geglaubt hätten, hätte Argentinien den Vergleich gewonnen. Sondern die Anleger haben nicht dran geglaubt in letzter Instanz. Weil dann halt doch die Anlagegelegenheiten nicht so reichlich, nicht so attraktiv und im Vergleich nicht so lohnend waren wie anderswo. Das ist vielleicht der Punkt, auf den man nochmal extra drücken muss. Wenn man jetzt nochmal die Frage stellt, woran scheitert eigentlich Argentinien? Sie haben doch alles hingekriegt. Ja, jetzt wenn man die Zeitungen liest, sie sind der Schlamperladen, Korruption, übrigens brutal wie die sind, Korruption, die Löhne sind zu hoch dort, den Leuten geht es zu gut, auch schon wieder. Auch dort geht es den Leuten zu gut, nicht bloß hier. Die falschen wirtschaftspolitischen Konzepte verfolgt und so zu. Ne? Woran sind sie denn wirklich gescheitert? Alles haben sie hingekriegt, muss man sagen. Sie haben eine Industrie, sie haben ein Verkehrswesen, sie haben ein Bankenwesen, kapitalistisch gesehen. Sie haben einen Kapitalismus hingekriegt. Aber ein bisschen weniger rentabel als anderswo. Das Irre ist, weil es ein bisschen weniger rentabel ist als anderswo, geht es überhaupt nicht mehr. Das ist ein hartes Urteil. Schau mal, in einer vernünftigen Gesellschaft, wenn welche langsamer arbeiten oder weltweit gesehen, wenn Gesellschaften nicht so entwickelt sind und es geht bei ihnen ein bisschen langsamer zu, die sind nicht so produktiv, na, dann haben sie halt nicht ganz so viel aus einer Arbeitsstunde, aus einem nationalen Arbeitstag heraus. Da haben sie halt ein bisschen weniger und leben mit ein bisschen weniger ganz gut. Der weltweite Kapitalismus sagt, wer das Renditeziel nicht erreicht, kann kapitalistisch überhaupt nicht leben. Also ich war bei dem Punkt stehen geblieben, da komme ich jetzt wieder zurück. Ich war beim Punkt stehen geblieben, je länger die Parität gilt, desto schwerer ist sie zu halten und habe als erstes erzählt, dass die privaten Geldbesitzer in letzter Instanz der Gleichung, die sie zwar benutzt haben, nie geglaubt haben. Zweitens, gerade wegen der großen Disziplin, die sich die Staatsbank bei der Emission von Pesos auferlegt hat, bei der Kreditverknappung, die sie damit produziert haben, hat es Folgendes gegeben. In den guten Jahren haben die Argentinier wegen der Peso-Dollar-Parität sich alle in Dollar verschuldet, weil Dollarschulden glatt billiger waren als Peso-Schulden. Das ging, solange die Geldgeber an die Parität, der Parität so weit vertraut haben. Fürs Nächste. Der Effekt ist natürlich, dass die Dollarverpflichtungen des Landes auf die Tour immer mehr steigen. Schließlich, kaum geht's los mit dem Dollarabfluss, muss der Staat eintreten für sein Versprechen. Er organisiert den Dollarabfluss, er garantiert ihn. Jetzt nimmt der Staat Dollarkredite auf, um den Austausch von Peso und Dollar in 1:1 abzuwickeln. Der Staat benutzt also seinen Kredit, um den Kapitalabfluss aus dem Land, den vertrauensstiftenden Kapitalabfluss aus dem Land zu unterhalten. Natürlich muss jeder sagen, ja, damit wird doch die Notwendigkeit, über Dollars zu verfügen, morgen noch viel größer, als sie heute schon ist. Und heute reicht sie ja schon nicht. Und schließlich opfert der Staat dieser Glaubwürdigkeitsdemo, was seine Austauschbereitschaft betrifft, der opfert er seine gesamte inländische Produktion. Zug um Zug wird im Maß des Dollarabflusses tatsächlich im Inland das Geld verknappt. Es wird der inländischen Zirkulation wirklich Geld verweigert. Seit Jahren schon gibt es in der argentinischen Provinz kein Geld mehr. Dort zirkulieren lauter natürlich in ihrer Verwendbarkeit fragwürdige Notgelder der Städte, der Dörfer, größerer Unternehmen. Ja, wie in Deutschland im Jahre 1923. Da hat auch jede Kleinstadt eine Geldemission betrieben. Sowas ist jetzt in Argentinien schon seit Jahren der Fall. Um eben dieses, um dieser Demo, der Staat hält sich an das Currency Board, an die Pflicht, nicht mehr Pesos zu schaffen, als er Dollar besitzt. In dem Maße, in dem die Dollar abfließen, wirkt er wirklich seine inländische Produktion ab. Verweigert dem inländischen Geschäftsverkehr das Zirkulationsmittel. Bis zur allerletzten Instanz, und das sind jetzt die letzten Wochen, wo der Staat den Kontenbesitzern den Zugriff auf ihr Konto verweigert, damit die Zahlungsunfähigkeit der Banken nicht aufdecken. Weil es natürlich klar, das ist auch eine Weise, das aufzudecken. Dieser Punkt ist bis jetzt nicht überwunden. Nach wie vor kriegen die Leute keinen Zugriff aufs Geld. Und das ist die einzige Weise, wie die Fiktion, von dem Geld wäre noch irgendwo ein Rest da, aufrechterhalten wird. Ja, es gibt diesen Corralito, diesen sogenannten Laufstall fürs Geld. Aber also den verweigerten Zugriff auf Konten. Und die Verweigerung des Zugriffs ist die einzige Weise, wie die Fiktion, da gäbe es noch was, worauf man zugreifen könnte, aufrechterhalten wird. Denn wenn der Zugriff gewährt würde, dann wäre der Beweis auch auf dem Tisch. Was der Staat schafft, sind Pesos. Das Geld, das die Zentralbank emittiert, dass dann Private untereinander Kreditgeschäfte machen. Auf ihr Risiko. Mit ihrem, ja, mit dem Geld, mit dem, ja, mit den Zahlungsmitteln, die sie haben, aber nicht im Umfang der Zahlungsmittel, die sie haben. Das ist eine andere Sache. Natürlich, also wenn du die Summe der Vermögenswerte Argentiniens nimmst, die sind viel größer als die Peso-Emission. Wie ja auch bei uns. Die Summe der Vermögenswerte viel größer ist als die Euro-Emission in Europa oder in Euroland. Aber letztere Größe, die ist an diese Dollarmenge gebunden. Und auch das ist politisch definiert. Ja, der Staat kann, also, aber da brauchen wir jetzt nicht reingehen. Das ist eine politische Definition, wie man das verknüpft. Und die Verknüpfung, die ist nicht dasselbe, wie wenn man sich ganz sauber denkt, so nach dem Muster, hast du ja einen Dollar, gibt es einen Peso. Sondern das ist halt, nach welchen Regeln findet die Refinanzierung der Privatbanken durch die Zentralbank statt? Und in dem Maß, in dem diese Refinanzierung, und in den Regeln ist diese Dollarbindung drin. Also du kannst nebenher noch eine Mindestreservepolitik machen oder was weiß ich. Offenmarktpolitik, also nämlich der Ankauf von Schuldtiteln im Inland, ist der Zentralbank aber verboten nach diesem Verfahren. Nach der Seite hin, also als Abschluss von dem Abschnitt, nach der Seite hin, ist es fast so, wie Argentinien spielt die zwei Varianten durch, wie ein Entwicklungsland in der heutigen Weltwirtschaft zu bestehen versucht. Und beide beweisen, dass wenn ein Land in der Kapitalrendite hinten dran ist, gibt es überhaupt keinen Weg, wie es daraus rauskommt. Der eine war, durch innere Entwicklung, durch Benutzung des Staatskredits zum Losmachen von Industrialisierung. Felder entwickeln, mit denen man entweder vom Import unabhängig ist oder attraktive Exportartikel hervorbringt. Und dann den Weltmarkt auch für argentinische Bereicherung sich zunutze machen kann. Gescheitert in mehreren gigantischen Hyperinflationen. Weswegen eben Argentinien ein Land ist, das sehr viel Geldnahmen schon durchprobiert hat. Die Alternative, gar nicht mehr auf die eigene Kraft bauen, gleich zugeben, dass die Geldmacht im Ausland sitzt, also die eigene Chance des Landes bloß drin besteht, so billig zu werden und den Ausländern so viele Risiken abzunehmen, dass sie gar nicht umhin können, Argentinien für eine attraktive Kapitalanlage zu halten. Auch das ist mit den Mitteln des argentinischen Staats gar nicht zu machen. Da ist schon, da wird, also die Geschichte dieses Landes umreißt schon eine gewisse Notwendigkeit des Scheiterns für den zu spät gekommenen. Weil die anderen Staaten diejenigen sind, in denen die Kapitalmacht, die Kreditmacht schon immer versammelt ist, dass die Staaten sind, die Potenzen haben, immer die neuen Produkte zu entwickeln, mit denen man noch viel Geld verdienen kann. Immer an der Spitze der Konkurrenzfähigkeit marschieren, ihre nationale Arbeit, und übrigens, da mag der absolute Geldlohn in Deutschland größer sein als in Argentinien, relativ zur Rendite, die er erwirtschaftet, ist er offenbar niedriger. Also Arbeit in Deutschland zu benutzen, ist offenbar kapitalistisch gesehen lohnender Das, was man aus der Arbeit in Deutschland als Gewinn rauszuholen vermag, ist offenbar größer als das, was man aus den Hungerlöhnen Argentiniens rauszuholen vermag. Gut, es gibt Ausnahmen wie China, aber das sind offensichtlich ganz spezielle Ausnahmen, wo es sich schon wieder lohnt, die Umstände dieser Ausnahme zu studieren. Das ist aber heute nicht Thema. Wollte ich nur sagen, es ist ja bekannt, es gibt ein paar Ausnahmen, nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen in Deutschland und Japan. Seitdem im Wesentlichen diese Tiger, aber die haben ja ihre Rückschläge erlitten, und China. Argentinien jedenfalls, ein Land, das mal das reichste Land Südamerikas war, also sehr weit schon entwickelt war, erlebt, dass es diese Konkurrenz nicht aushält und untergehen muss. Jetzt mein dritter Teil, der ist noch nur ganz kurz. Nämlich, an Argentinien gibt es auch eine gesamte neue Linie des IWF. Oder an Argentinien wird eine neue Linie des Internationalen Währungsfonds praktiziert. Es wird nämlich Schluss gemacht, das erste Mal ernsthaft Schluss gemacht, mit der Neugewährung von politischem Kredit dann, wenn die privaten Kreditgeber das Land fliehen. Ja, das war ja bisher der Kern der IWF-Politik. Es gibt politischen Kredit für Nationen, dann, wenn es keinen privaten mehr gibt. Und der Zweck des politischen Kredits war, in erster Instanz die Nationen im Geschäft halten. Ja, um es anders auszudrücken, dass Nationen pleite sind irgendwann, ist ja bloß ein Beweis dafür, dass an ihnen verdient worden ist. Von anderen halt, von außen. Es gab also alleweil ein Interesse. Das war kein Geschenk, das war keine Dienstleistung an diese Staaten. Es gab alleweil ein Interesse, Länder im Geschäft zu halten, geschäftsfähig zu halten, damit die Exporte und Importe, die mit diesem Land gehen, weitergehen können, auch wenn das Land als solches in Zahlungsschwierigkeiten ist. War zumindest die erste Stufe der Kreditierung des IWF. Die zweite Stufe der Kreditierung durch den IWF. Die ist stark diskutiert worden im Zusammenhang mit der Russlandkrise 1998 und der Südostasienkrise auch zwischen 96 und 98. Das war, der IWF schützt mit seiner neuen Kreditvergabe vielleicht gar nicht die Geschäftsfähigkeit des Empfängerlands. Aber doch wenigstens das internationale Finanzsystem selber gegenüber Kettenreaktionen des Zusammenbruchs. Denn so viel ist ja klar. Wenn ein Land, das schon Emerging Market heißt, also ein Land, welches Market meint übrigens nicht Markt, wo man was verkaufen kann, sondern heißt immer Finanzmarkt. Emerging Markets sind Kapitalanlageländer. Für amerikanisches, europäisches und japanisches Geldkapital. Wenn solche Emerging Markets zusammen und Siemens und der, wie hieß er, Schneider, dieser Baulöwe seinerzeit und die Berliner Baugesellschaften, dass sie alle eigentlich bloß noch mit Kredit wirtschaften und gar nicht genug verdienen. So, diese Kettenreaktion, ja, die man aus den 30ern kennt, die große Kettenreaktion der Weltwirtschaftskrise, die immer wieder, wenn es internationale Wirtschaftskrisen gibt, als das große Beispiel, so darf es nie wieder werden, an die Wand gemalt wird. Diese Kettenreaktion zu unterbinden, war der zweite Zweck des IWF. Ja, dann gibt es nochmal Geld, dann werden die Verbindlichkeiten in einer überschaubaren Weise abgewickelt und der Gläubiger, bleibt, und dadurch, so muss ich sagen, und dadurch, dass der Geschäftsfähige, Quatsch, dadurch, dass der Schuldner geschäftsfähig bleibt, bleiben die Schuldtitel im Besitz der internationalen Geldanleger Geld wert. Sonst müssten sie ja zugeben, dass sie nichts wert sind. So, und bei Argentinien ist jetzt das, wird jetzt das erste Mal was gemacht, was, was man bis vor kurzem eigentlich für unmöglich gehalten hat, was aber zu einer ideologischen Selbstkritik des IWF schon eine ganze Zeit lang passt. Der IWF, seit 5-6 Jahren gibt es die Kritik, diese immerfort Kreditierung von bankrotten Staaten habe doch in letzter Instanz bloß den Nutzen, dass Hasardeure von Wall Street immer wieder ihr Risiko abgekauft kriegen. Die gewähren Kredite ohne Rücksicht darauf, wie kreditwürdig der Kreditnehmer eigentlich ist, setzen auf ganze Länder, gehen irre Risiken ein und dann, wenn sich herausstellt, dass die Spekulation nicht aufgeht, kommt der IWF und kauft sie raus. Ja, ein Bailout, welches selber das Moral Hazard Problem befördert. So wird es diskutiert, wenn man sich an Zeitungsformulierungen erinnern will. Insgesamt ist das eh schon ein komischer Gedanke, weil der Gedanke, auf einmal die allgemeine Nützlichkeit dieses IWF-Kreditierens gar nicht mehr sehen will. Man bezieht sich gar nicht mehr darauf, das war doch nötig, um die Länder geschäftsfähig zu halten, und man will doch Geschäfte mit denen. Das war doch nötig, um das internationale Finanzsystem stabil zu halten, und die braucht man doch, die Stabilität. Sondern jetzt sieht man nur noch an privaten Nutzen privater Anleger. Diese Kreditierung geleistet hat. Man sagt, es war bloß ein Dienst an Geldgeiern. So, und jetzt sagt man, den Dienst leisten wir nicht mehr. Das drückt auf der einen Seite einen Moment von Ohnmacht des Kreditierens aus. Die muss man ernst nehmen. Es ist nicht, man kann nicht leugnen, ja, wenn der IWF nochmal eine Milliarde reinschießt oder nochmal 10 Milliarden reinschießt, dann geht es mit Argentinien weiter. Aber dann hat Argentinien nochmal 10 Milliarden mehr Schulden zu bedienen und zu tragen und zu tilgen irgendwie. Ein Moment von Ohnmacht steckt drin, mit der immer fortschreibenden Prolongation von Kreditgewährung, die sich so richtig kapitalistisch dann doch nicht lohnt, obwohl es Kredit ist, also sich lohnen muss. Damit kann man zwar ein Fortschreiben erreichen, es geht irgendwie weiter, aber eigentlich macht man damit wirklich das internationale Finanzsystem selber immer gefährlicher. Also ein Bedenken. Das zweite, auf den Nutzen, den man früher mit der Kreditgewährung erzielen wollte, wird ja nicht verzichtet. Darauf, dass das Land Argentinien in der kapitalistischen Weltwirtschaft drin bleibt, wird schon geachtet. Und darauf, dass es irgendwie mit ihm weitergeht, wird auch geachtet. Jetzt aber in der Form, dass nicht mehr ein Kredit des IWF Argentinien wieder geschäftsfähig machen soll und dann sollen sich private Banken auch wieder drauf werfen und eine Umschuldung organisieren. Sondern jetzt mit der umgekehrten Reihenfolge, Argentinien soll sich mit seinen Gläubigern einig werden und dann zahlt der IWF auch wieder Geld. Argentinien soll, das ist dann die Auflösung von dem Gedanken, Argentinien soll, na das ist noch nicht die Auflösung, das ist erstmal die andere Weise, wie das ausgedrückt wird. Argentinien soll einen echt soliden Haushalt vorlegen. Dann ist der IWF bereit, wieder über eine Fortschreibung des Verhältnisses zu Argentinien zu debattieren. Aber was ist ein echt solider Haushalt für Argentinien? Im Moment bricht dort die Industrieproduktion im Rhythmus von 10% im Monat ein. Das ganze letzte Jahr sind es 15% gewesen. Aber jetzt im Moment, also seit dem 1. Januar, wo eben die Dollarparität aufgegeben ist, jetzt bricht die einfach zusammen. Wie soll denn der einen Haushalt vorlegen? Jetzt hört man, der hat überhaupt keine Steuereinkünfte mehr. Gestern steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der argentinische Staat denkt daran, neue Steuern auf Exporte zu erheben. Also auf Rindfleisch, Weizen und Öl, das sind die großen Exportartikel, zu erheben. Warum auf Exporte? Weil das Einzige ist, wo er nur den Finger drauf hat, weil das die Landesgrenzen überschreitet. Da ist der Zoll und schaut zu. Der hat einfach keinen Zugriff mehr auf die Gesellschaft. Wenn er ihr kein Geld mehr zur Verfügung stellt, indem die ganze Macht im Kapitalismus zusammengefasst ist, im Geld, die ganze Zugriffsmacht, wenn er da nichts geben kann, was taugt, dann ist die Gesellschaft, dann entgleitet ihm die Gesellschaft auch. Auch die entgleitet seinem Kommando auch dann. Ja, und dieser Staat, der keine Steuereinkünfte mehr hat, soll jetzt einen soliden Haushalt vorlegen. Was ist das also? Das ist jetzt die Auflösung. In diesem Fall besteht der IWF drauf, dass die Entwertung dieses Landes erstmal stattzufinden hat. Es soll nicht ein Kredit gewährt werden, der dem Land die Entwertung erspart und es dann weitergeht auf irgendeinem abgesenkten, aber doch alten Niveau. Sondern jetzt soll die Entwertung erstmal sein und dann auf dem Niveau, auf dem dann wieder was geht, auf dem Niveau ist der IWF bereit, dann auch wieder Garantien zu geben oder Kredite zu gewähren oder halt die Zahlungsbeziehungen wieder aufzunehmen. Aber die Entwertung soll stattfinden. Das ist jetzt die neue Tour. Argentinien muss für Ausländer so billig werden, dass man mit einem Dollar dort dann wirklich 1,5 Dollar verdienen kann. Seht ihr, es muss erst einmal der Geldwert so weit in den Keller gehen, bis er nimmer weiter von selber in den Keller geht. Es muss die Industrieproduktion so weit zurückgenommen werden, es müssen die Menschen so billig werden, dass sie für gar nichts mehr arbeiten, bereit sind, für so gut wie gar nichts mehr zu arbeiten. Dann sind, wie heißt es heute, nachhaltige Wirtschaftsbeziehungen möglich. Und das ist das Verhältnis, das der IWF heute einnimmt. Und ansonsten moderiert er die Verhandlungen zwischen Argentinien und den Gläubigern durchaus nach wie vor. Ohne eigene Geldspenden. Er moderiert es halt. Insofern ist das Weitergehen, das jetzt für Argentinien ins Auge gefasst wird, ein Weitergehen, das nicht drin besteht, nochmal an Kredit gewähren und nochmal das vorgeschossene Kapital auf das Land vergrößern, das die nachfolgende Wirtschaftsentwicklung dann zu rechtfertigen hätte. Sondern jetzt Schluss damit, umgekehrt. Jetzt soll mal die Wirtschaftsentwicklung, so wie sie ohne Kredit zustande kommt, zeigen, wie viel Kredit das Land eigentlich wert ist. Und das ist ein Beschluss zu einem radikalen herunterwärts schrauben. Das heißt jetzt Lahmlegen des Landes. Hungersnot gibt es ja schon. Natürlich Hungeraufstände. Natürlich dann ein Ordnungsproblem, Niederschlagen von Hungeraufständen. So lange, bis sich eine Relation von inländischem Kostenniveau und Außenwert der Währung herstellt, dass Ausländer sagen, da stecke ich ja Millionen rein, das ist ja, da kann ja gar nichts anderes passieren als die Verdopplung der Millionen. Also das ist die Rationalität der heutigen Krisenabwicklung in Bezug auf Argentinien. Wie gesagt, und weil das ein Prozess ist, der schließt noch das Scheitern manches Interimspräsidenten ein und vielleicht den ein oder anderen Militärputsch. Deswegen ist die Lösung des Argentinien-Problems auch noch überhaupt nicht fertig. Wir sind in einem Zustand, wo immer noch der Bankrott auf dem Tisch ist und überhaupt nicht zu sehen, wie es weitergeht. Jetzt mache ich erstmal Schluss und dann können wir mal sehen, was diskutiert werden soll oder was man näher erläutern muss, was schlecht erläutert war oder was weiß ich. Also erstmal einen Augenblick Pause, überlegt euch, was ihr diskutieren wollt. Um was? Schuldner. Ja. 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 Man muss sich bloß davon abschieden, dass man das andere für den Königsweg und für eine unwidersprechliche Angelegenheit hält, den anderen Kurs. Der andere Kurs, keinen Zusammenbruch zulassen. Wenn eine Zahlungsunfähigkeit eintritt, einen neuen Kredit gewähren. Ja, das geht, hat aber den Widerspruch, dass man damit ja noch mehr Kapital auf das Land setzt, welches das Land dann zu beweisen, zu rechtfertigen hätte, durch die Erträge, die aus ihm rauszuholen gehen. Verstehst du? Man muss zugeben, dass die andere Methode auch ihren Widerspruch hat. Man kennt das ja auch aus dem Inland. Im Inland gibt es ja auch den doppelten Weg. Einmal sagt der Staat, die Krise ist, ich lasse sie nicht zu oder ich überwinde sie so schnell wie es geht, abgekürzt durch keynesianische Wirtschaftspolitik, nämlich ich mache Defizitspending, ich gebe selber mehr Geld aus, ich gebe Kredite, ich vermehre den Vorschuss auf das Land, damit Geschäftsgelegenheiten entstehen und die werden dann schon durch das Wachstum meinen kreditmäßigen Vorgriff auf die Dauer rechtfertigen. Den gibt es, den Weg. Aber es gibt auch den anderen Weg, dass ein Staat sagt, um sein eigenes Kreditsystem oder nach außen, um sein Geld nicht zu gefährden. Deutschland zum Beispiel ist ja in dem Streit, habe ich heute am Anfang erwähnt, war in den letzten Terminen mal Thema. Deutschland in dem Hin und Her zwischen keinen prozyklischen Haushalt machen, nämlich wenn die Steuereinnahmen prozyklisch wäre, wenn die Steuereinnahmen sinken, selber die Haushaltsausgaben senken. Wäre prozyklisch. Das will man nicht machen, dann würde ja noch weniger Geld umlaufen, dann würde noch weniger Geschäftsgelegenheit existieren, dann würde man die Krise vertiefen. Dagegen Geldexpansion, also Expansion des Geld- und Kreditschöpfens des Staates. Dagegen steht aber Gefährdung des Außenwerts des Euro. Also andere Schiene. Den Zusammenbruch zulassen, um den Kredit selber zu retten. So, und das jetzt aber auf internationalem Maßstab. Da gibt es halt auch die beiden Gesichtspunkte. Und es ist nicht so, dass der eine Gesichtspunkt so absolut ist, dass der andere wie ein Kunstfehler besprochen werden können. Der eine nämlich weiter kreditieren, dass der so logisch ist, dass der andere wie, die wissen wohl nicht mehr, wie ihr Geschäft geht. Bringt es das? Ja. Die Frage ist nicht, ob der IWF die Dollarparitätspolitik Argentiniens unterstützt hat. Es ist völlig klar, das hat er. Und es galt damals als, es hat sich doch gezeigt, diese internen Wachstumsprojekte, das lohnt sich alles nicht. Ihr kennt es, die Besprechung von Entwicklungsländern geht so, das nennt man heute Prestigeprojekte, wenn sich ein Staat ein Stahlwerk hinstellt. Was hat denn das mit Prestige zu tun? Ein Satz Prestigeprojekt heißt nur, die können sich das doch gar nicht leisten, ein Stahlwerk hinzustellen. Dann sollen sie bescheiden sein, zugeben, dass sie arm sind und aufs Stahlwerk verzichten. Das ist dann vernünftige Wirtschaftspolitik. Gut. Also, die Dollarparität, diese Lektion, die ich vorhin auch ausführlich geschildert habe, es kommt doch bloß darauf an, ob Auslandskapital ins Land kommt. Diese Politik hat der IWF total unterstützt, das ist keine Frage. Dafür hat es Kredit gegeben. Eine Frage meinerseits ist, du hast ein Umzu dazu gesetzt. Der IWF hat den Kredit gegeben Umzu. Und ich habe es schon nicht gescheit verstanden, das Umzu. Aber wenn ich es verstanden habe, nämlich um die Dollarklemme noch zu vergrößern, in der Argentinien ist, dann finde ich das verkehrt. Nein, der IWF steht durchaus nicht auf dem Standpunkt, er will Länder ruinieren. Er steht auf dem Standpunkt, er will die kapitalistische Benutzung der ganzen Welt kreditmäßig organisieren. So gut sich das kreditmäßig machen lässt. Der IWF ist doch ein Bündnis der kapitalistischen Staaten. Klar, er ist ein Bündnis der großen Mächte, im Wesentlichen. Eigentlich, oder anders, er ist ein Bündnis von allen, die am Weltmarkt beteiligt sind und sein wollen. Natürlich, das große Wort führen die großen Mächte und die großen Einzahler. Aber das ist ja überall so. Wie soll das anders sein? Genau die. Auch das, ja. Ja, aber das, Vorsicht, das letzte nicht gleich. Das geht nicht. Denk mal, die ganze Welt hat auf Südostasien spekuliert. Milliarden sind da hingeflossen. Ja, das ist die neue Wachstumsregion der Weltwirtschaft. Ja, am Schluss war es halt nichts. Da haben sie Milliarden verloren, die Geldanleger. Macht aber nichts, vorher haben sie ja hochgerechnet. Auf dem neuen Markt haben sie spekuliert, Milliarden reingesteckt. So, jetzt ist er ein Zehntel wert von dem, was er an seiner Spitze wert war. Ein Zehntel. Oder ich weiß nicht, vielleicht da ungefähr in der Gegend halt. Also von ungefähr 9.000 auf 1.000. Das stimmt schon, von 9.000 auf 900. Im Extrem. Jetzt ist er ein Zehntel davon wert. Kann man auch nicht sagen, die haben das Geld reingesteckt, um es kaputt zu machen. Im Ergebnis ist es kaputt. Das ist halt Spekulation. Der Kapitalismus funktioniert halt so, dass, ja, vielleicht muss man das mal ein Prinzip draus machen, dass die Verfügung, dieser alte Marx-Satz, die Verfügung über die Produktionsmittel ist die Macht des Kapitals. Ist die Macht, dann andere für sich arbeiten zu lassen, andere als zum Instrument der eigenen Gewinnmaximierung zu machen. Und die Verfügung über Produktionsmittel, die hat eine per Eigentum erstmal. So das Glück der Geburt, ja. Wer sie erbt, die Million oder die Milliarde, steht anders da, als wer sie nicht erbt. Dann aber, die Verfügung über Produktionsmittel ist handelbar im Kapitalismus. Das ist Kredit. Du kannst sagen, ich habe zwar nichts, aber mit Fremdkapital könnte ich eine Riesenrendite erwirtschaften. Und wenn die Bank dir das glaubt, dann hast du wirklich die Verfügung über Produktionsmittel, obwohl du sie nicht geerbt hast. Manchmal muss man Sicherheiten haben, dann hilft es gar nichts mit einer guten Idee und so weiter. Das ist alles wurscht. Es kommt auf Folgendes an. Die Verfügung über Produktionsmittel ist handelbar in der Form des Kredits. In der Form ist dann aber auch jedes Kapital spekulativ. Denn die Bank gibt dir die Verfügung gegen das Versprechen, du zahlst einen Zins und du zahlst irgendwann zurück. Die gibt dir die Verfügung über 10 oder 100 Millionen. Von der Bank her gesehen ist es aber eine Spekulation. Nämlich darauf, dass deine Geschäftsidee aufgeht. Oder darauf, dass du dann schon aus den Leuten, die du beschäftigst, die Rendite rausholst, aus der Zins zu bezahlen ist und die Tilgung. Insofern ist die Bank, wenn sie Kredit gibt, selber schon ein kleiner Spekulant. Natürlich, die ist der vorsichtige Spekulant. Der schaut sich die Bücher genau an, der studiert haarklein die Marktlage und wird selber wieder strategische Kapitalist. Aber ihr Akt ist vorderhand spekulativ. Und das ist mir jetzt wichtig gewesen. Kapitalanlage ist spekulativ. Und man darf nicht sagen, wenn spekuliert wird, dann ist es doch eigentlich kein Geschäft mehr, sondern das andere. Sondern Krampf, Schwindel. Man muss andersrum sagen, zu dem ganzen Kapitalismus gehört das Spekulieren total dazu. Und gerade das, was man dieser Produktionsweise nachsagt, als ihre ungeheure Dynamik, dass wenn sich irgendwo eine Chance für neue Gewinnfelder auftut, dass dann gleich hunderte Milliarden verfügbar sind, dort investiert zu werden. Ja, wodurch geht es? Durch die Börse. Dass alle möglichen Geldbesitzer bis hin zum Rentner, zum zukünftigen, dass alle die ihr Geld zur Verfügung stehen, um es auf die Felder zu werfen, wo gerade alle glauben, da wird nächstens am meisten Geld verdient. Also alles Investieren ist spekulativ und deswegen dürfen wir nicht sagen, weil was eine Spekulation ist, ist es eigentlich kein ernst gemeintes Geschäft. Oder weil was nach 10 Jahren sich als haltlose Spekulation erweist, war von Anfang an klar, dass es nicht aufgehen kann. So ist es nicht. Manchmal geht es auf, manchmal nicht. Ja, es gibt notwendig einen Verlierer. Das ist so. Insofern, das kann nicht immer aufgehen. So ist die Produktionsweise schon, dass nicht alle was davon haben können. Noch nicht mal Arbeitsplätze können alle davon haben. Obwohl die ja nicht gerade Genussmittel sind in dem Sinne. Ich kann auch noch anders sagen, wenn wir heute im Nachhinein, oder heute im Nachhinein sagt jeder, man sieht ja, dass es nicht aufgehen konnte. Aber das, so sind die. Im Nachhinein wissen sie, dass es nicht aufgehen konnte. Im Nachhinein weiß auch jeder, dass das eine Blase war mit dem neuen Markt und mit der New Economy und dass das gar nicht stimmt und dass die alten Gesetze doch gelten. Und ja, aber wie es gegangen ist, hat jeder gesagt, man ist doch blöd, wenn man auf die Old Economy setzt. Was sind die? Die rennen alle paar Jahre rennen sie an einer neuen Chance nach und darüber werden viele enteignet und viele werden darüber reich. Also das ist der Wahnsinn, in dem wir uns bewegen und der Wahnsinn, dem unser ganz normales, es muss doch das Brot und die Wohnung und die Straßenbahn, die muss doch irgendwo erwirtschaftet werden. Dieses normale Zeug ist diesem Unsinn untergeordnet. Das ist das, der Kritikimpuls, ja, aus dem raus ich rede. Ja. Ja, ich noch mal an der Stelle, da sind zwei Felder, die sich zum Diskutieren lohnen. Die eine ist die, dass Kapitalismus mit der Schädigung des Konkurrenten einhergeht. Dass manchmal auch die Schädigung des Konkurrenten der Zweck in der Konkurrenz ist, ist nicht zu leugnen. Dennoch sind so große nationale, strategische, politische, also wirtschaftspolitische Entscheidungen, die haben nicht den Zweck, also meinetwegen IWF-Politik, die hat nicht den Zweck, ein Land bankrott zu machen. Das wäre nämlich sehr leicht, da bräuchte man bloß sich nicht drum kümmern, bankrott werden sie von selber. Dass es den IWF gibt, das ist immer, das ist eigentlich eine Einrichtung der großen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, kapitalistischen Konkurrenznationen. Das ist eine Einrichtung, die ist gegründet worden aus dem Bewusstsein raus, dass der beiderseitige Handel eigentlich immer einen Staat auf die Dauer pleite macht. Dass der beiderseitige, dass es der reine Zufall ist, wenn zwei Staaten handeln und die haben eine ausgeglichene Bilanz. Ja, wenn sie keine ausgeglichene Bilanz haben, dann ist der eine von beiden, gewinnt immer Geld und der andere wird immer mehr zahlungsunfähig. Dass also im internationalen Handel selbst die Grenze des internationalen Handels drinsteckt. Und die Gründung des IWF hat den Gehalt, machen wir was, damit trotz des Umstands, dass natürlich die Bereicherung der kapitalistischen Staaten aneinander immer einseitig ist, dass es ja auch darum geht, dass der eine sich bereichert am anderen, dass also der andere kaputt geht dran, dass er, obwohl er dran kaputt geht, dass kein Schluss sein muss. Also bloß deswegen gibt es die Einrichtung. Deswegen ist es nie der Zweck der Einrichtung, ein Land zu ruinieren. Das ist immer bei allen Härten der IWF-Politik, ja, demontiert eure Lebensmittelsubventionen, demontiert eure Sozialsysteme, schickt eure Beamten heim. Das hat immer den Charakter, reduziert eure, also, oder, ja, reduziert die Unkost, die euer Staat ist, damit der Staat als Kapitalanlageplatz rentabel ist. Das ist immer der Zweck, Rentabilität herstellt. Und es ist nie Rentabilität kaputt machen. Wenn, dann ist es immer ein Zeichen dessen, was für eine Brutalität Rentabilität ist. Wenn alle Lebensbedingungen kaputt gemacht werden müssen, damit Rentabilität herrscht. Ja, das sagt dann auch schön was. Aber das ist nicht ein Argument zu sagen, also geht es Ihnen um Rentabilität nicht echt. Darum ging es Ihnen echt. Ja. Ja. Nochmal zu der zweiten Hälfte. Ja, das, was ich vorhin gesagt habe, war eigentlich bloß zur ersten Hälfte des Beitrags. Jetzt die zweite ist, also die Widerrede erinnert genau jetzt an die zweite Hälfte des ursprünglichen Beitrags, nämlich da waren die Zinsen mutwillig so hochgesetzt, dass die eigentlich florierende einheimische Industrie damit nicht fertig werden konnte. Das war das Argument. Ne? erstmal. Darf man, also auch da wieder würde ich empfehlen, nicht eine Wirkung, die natürlich ruinös ist, für den Zweck der Sache zu halten. Die Wirkung tritt automatisch deswegen ein, weil der Staat sagt, für mich ist nichts so wichtig, als dass Auslandskapital sich in mein Land traut und bereit ist, mein Land zu prospektieren, was sich da machen lässt. Und bisher, das ist jetzt die Diagnose, die kann ja richtig oder falsch sein, aber das ist die Diagnose, findet das alles nicht statt, weil ich ein so ein unsicheres Geld anbiete, dass jeder, der in meinem Geld sich anlegt, automatisch ärmer wird, weil er sich in meinem Geld anlegt. Also meine erste Notwendigkeit ist, dem Geldanleger eine Garantie der Austauschbarkeit meiner Währung gegen die Weltwährungen zu gewährleisten. So, das ist der Zweck. Und der Zweck hat jetzt dann Konsequenzen. Die Konsequenz heißt, das war vorhin ja alles entfaltet, ja, dann muss der Staat selber aber sein eigenes Kredit geben nach innen an die Verfügung über Dollarreserven binden. Das heißt, er selber fällt als Rückgrat des Bankenwesens aus. Das heißt, die Zinsen im Land werden enorm teuer. Das ist aber sowas wie der Staat sagt, nimmt die Konsequenz von mir aus sehenden Auges hin, weil er das andere attraktiv für Auslandskapital sein, weil er das für ein wichtigeres nationales Lebensmittel hält, als die Fähigkeit seiner Schlachthöfe die Zinsen zu bezahlen. Der denkt sich, und wenn die Schlachthöfe da Schwierigkeiten kriegen, dann sollen Ausländer die Schlachthöfe auch noch kaufen und übernehmen. Wenn nur das Auslandskapital bereit ist, ins Land zu kommen. So, diesem Zweck wird jetzt der Unterbau geopfert. Aber das ist nicht dasselbe wie, den Unterbau kaputt machen ist der heimliche Zweck. Weil insgesamt zielen sie ja doch drauf, und es waren doch auch die sogenannten guten Jahre unter diesem Carvalho, also der war der Wirtschaftsminister, das waren doch seine, der galt doch mal als Magier der Wirtschaftspolitik, als Alleskönner und so. Die guten Jahre, was waren denn die? Die waren die Jahre, wo sie wirklich Auslandskapital in hohen Raten ins Land geholt haben, wo es dann Nachfrage gab, wo es dann in der Staatsbank auch genug Dollar gab, weil ja Auslandskapital reingekommen ist. Dann konnte ja auch die Staatsbank Kredit geben, weil ja Dollars da waren. So, und. Nur, anders als meinetwegen in Deutschland, wo es auch Konjunkturen und Krisen gibt, steht dort jede zyklische Krise gleich unter der Frage, ist denn die Dollarparität noch zu halten? Es gibt keine inländische wirtschaftspolitische Souveränität. Die ist verwendet worden für diesen Vertrauensbeweis. So, na, dann ist natürlich klar, jede Krise hat in dem Land eine andere Wirkung. Aber wie gesagt, das ist nicht dasselbe wie kaputt machen ist der Zweck, sondern das ist halt so ein, das sind so Mittel, auf die Staaten in ihrer Konkurrenz Ohnmacht sinnen. Kollateralschaden, ja. Ja. Oder? Das ist ganz einfach. Letzten Endes ist die Frage ganz einfach. Solange mit Gewalt klargestellt ist, dass Alternativen aus dem Spiel sind. Politisch, solange mit politischer Gewalt, das meine ich mit der Macht der NATO in der Welt und mit der Stabilität einer politischen Herrschaft im Inland, klargestellt ist, dass alle Alternativen chancenlos sind, denkt jeder ganz automatisch, wie soll es denn weitergehen? Ja, dann muss es wieder weitergehen. Jetzt denk mal, jetzt ist in Deutschland, nimm doch den Fall, eine Börsenkultur ist in den 90ern entwickelt worden. Jeder Rentner sollte sein Geld an die Börse tragen. So, da wird man schnell reich. Das ist die bessere Methode als Sparen oder als Arbeiten sogar. Arbeiten war ja blöd im Vergleich zu Anlegen. So, jetzt ist alles zusammengekracht. Ja, die Börse ist wieder da, wo sie irgendwo 98 war oder sogar 97 oder 96. Ist ja wurscht. Alle Gewinne sind weg. Und sagt jetzt jemand, jetzt sind wir gescheiter, wann, das ist doch ein Quatsch. Reichtum auf spekulative Dinge gründen, am Ende noch Sicherheit auf Spekulation gründen, Alterssicherheit. Sagen sie es? Nee, die sagen, hoffentlich geht es mit der Börse wieder aufwärts. Zack, boom, die lernen nichts. Aus Erfahrung wird niemand klug, das ist noch nie passiert. Aus Erklärung der Erfahrung kann man klug werden, aber aus der Erfahrung nicht, ausgeschlossen. Also jetzt nochmal die zweite Seite mit, die Zinsen waren zu hoch. Ja, das ist mir jetzt, da fällt mir das ein im Zusammenhang mit, jetzt gibt es nachträglich natürlich ein richtiges Besserwissen. Ja, die Argentinier haben alles falsch gemacht. Die Zinsen waren zu hoch, ist ein so ein Fall. Ein anderer Fall ist, die Dollarparität war ja eine klasse Idee, aber man hätte früher aussteigen sollen. Ja, wenn sie 95 ausgestiegen wären, wann hätte man aussteigen sollen aus der Dollarparität? Dann, wie man sie nicht gebraucht hat, sagen die. Der ganze Witz, die argentinischen Geldpolitiker waren offenbar nie der Meinung, übrigens, jeder Staat wünscht sich doch diese Verpflichtung wieder aufgeben zu können, wenn sein eigenes Geld genug Vertrauen bei internationalen Anlegern genießt, weil der wirtschaftliche Unterbau und die Benutzbarkeit des Landes eben das hergeben. Das ist ja klar, das will doch sowieso jeder davon loskommen. Die haben sich das nie getraut, weil sie gesagt haben, wenn wir die Parität aufkündigen, dann ziehen die Ausländer ihr Geld schnell wieder ab. Jetzt kommen nachträglich ich weiß nicht wer, halt immer die Sachverständigen, und sagen, ach, wären sie doch wieder, hätten sie doch aufgegeben, die Dollarparität, dann hätten sie halt die Katastrophe, weiß ich, 96 gehabt und nicht 2002. Es gab doch mal einen Grund, warum sie es braucht, diese Scheißparität. Da kann man doch nicht sagen, ach, wenn sie rechtzeitig ausgestiegen wären, wäre es bestens gewesen. Und so weiter. Jetzt fällt ihnen ein, endlich nimmt der Staat wieder die Rolle des Lender of Last Resort ein. Ja, jetzt fällt ihnen ein, dass er die aufgegeben hatte vorher. Vorher war das Argument, was hat denn der Staat überhaupt immer zu, das Bankwesen zu kreditieren? Das ist doch eh bloß politisch, also nicht wirklich rentabel, also unsolid. Können Sie drehen und wenden, wie Sie wollen. Also nachträglich, übrigens, es gibt ein richtiges Grundmuster. Und das Grundmuster heißt, ich will sagen, bei konkurrierenden Nationen, die sich wechselseitig zu ihrer eigenen Bereicherung benutzen wollen, muss es Sieger und Verlierer geben. Und was anders als dass Argentinien jetzt halt mal ein totaler Verlierer in der Weltmarktkonkurrenz ist, liegt nicht vor. Und verlieren ist notwendig in diesem System. Dagegen sagen die Sachverständigen, hätte es doch nicht gebraucht, wenn sie alles richtig gemacht hätten. Und das gibt es immer und immer und immer. Und das gibt es bei jedem Industriebetrieb, dass wenn er pleite geht, heißt es Missmanagement. Und es gibt es bei Nationen, wenn Krise eintritt, heißt es schlechte Wirtschaftspolitik. Und wenn ein Staatsbankrott eintritt, dann heißt es verantwortungslose Führung. Und am Schluss werden noch die Chefs verhaftet, ja, die Chefs von Industrieunternehmen werden verhaftet, die Chefs von Staaten werden vor Gerichte gestellt, weil sie den Erfolg nicht herbeigeführt haben. Aber der Erfolg ist ein Erfolg in der Konkurrenz und den hat der eine, weil der andere ihn nicht hat und umgekehrt. Dass in diesem Weltsystem alle Erfolg haben können, alle Staaten, ist ausgeschlossen. Und deswegen ist es so absurd, nachträglich Fehler suchen zu wollen. Ich finde den Gedanken, also, jetzt muss man bloß sagen, ja, ein wenig zu spieltheoretisch. Zu abstrakt, zu weit weg. Der IWF, also ich finde, wir müssen gar nicht zu solchen Hypothesen greifen, wie der IWF darf nicht berechenbar sein. Sonst würden sich die Beteiligten nicht mehr auf die Spielregeln einlassen. Wenn sie den Ausgang, das Ergebnis ihrer Konkurrenz quasi ausrechnen könnten, dann wüssten sie ja, dass einer verlieren muss. Übrigens, nimm doch mal die Situation bis heute ist. Frag doch die Menschen, glaubst du, alle können immer gewinnen? Sowohl im Inland wie weltweit. Nö, es muss Verlierer, es gibt Sieger und Verlierer. Und, willst du dann nicht mehr mitspielen, weil es Sieger und Verlierer gibt? Was soll man sonst machen? Es stimmt doch gar nicht, dass aus der Sicherheit des Siegens und Verlierens die Absage ans Mitmachen folgen würde. Zumal das ganze Mitmachen, um es nochmal vorher zu sagen, ist eine Frage der Gewalt. Es gibt nicht die freie Auswahl der Systeme. Und wenn welche die freie Auswahl der Systeme sich eröffnen wollen, dann müssen sie ein Programm des politischen Kampfes aufmachen und es ist nicht dasselbe wie quasi gehen wir in den Supermarkt der Systeme und wählen uns das Beste raus. Zweitens, es gibt doch viel nähere Argumente für diese IWF-Entscheidung als so ein ganz abstraktes nicht berechenbar sein wollen. Und die näheren, ein Teil davon habe ich vorhin ja schon gesagt, es ist doch nicht so, dass das immerfort Kreditieren von zahlungsunfähigen Staaten, übrigens immer mit der Auflage, werde billiger, also senke deine Unkosten, ja, das sind ja diese gefürchteten Restrukturierungsprogramme des IWF, die ja immer verknüpft waren mit Kreditierung. Also schöne, bequeme Hilfen, wo jeder was davon hat, waren das ja sowieso nie. Waren ja brutale Sachen. Ihr wollt international im Geschäft bleiben, das ist eure Lebensbedingung im Weltmarkt. Dieser Lebensbedingung habt ihr was zu opfern. Denn verdienen tut er ja nichts, das war ja der Ausgangspunkt der IWF-Hilfe. So, dieses Fortkreditieren hat in sich einen Widerspruch. Er war vorhin benannt worden, nämlich man gewährt den Kredit, man belastet damit aber das Land, das die Kredite bisher schon nicht rechtfertigen kann, das die Zinspflichten, die es bisher schon hat, nicht erfüllen kann. Dieses Land belastet man mit einem noch viel größeren Kreditrucksack. Das kann man eine Weile machen. Aber wenn sich auf die Weise Rentabilität nicht herstellt, das immer zuzumachen, das gefährdet das weltweite Kreditsystem genauso wie das Umgekehrte, nämlich dann lässt man mal einen Zusammenbruch geschehen, achtet aber darauf, dass der Zusammenbruch nicht zur Kettenreaktion wird. Das ist die jetzige Option. Also das liegt doch im Kredit selber, ja. Jede Bank kennt das doppelte Argument. Jede Bank kennt das Argument, wenn der Kreditnehmer, war ja das Argument auch gewesen, wenn mein Kreditnehmer in Konkurs geht, dann ist doch auch das Vermögen, das ich dem zur Verfügung gestellt habe, der Kredit, den ich ihm gegeben habe, flöten. Klar, ich kann mich irgendwie am Restvermögen vergreifen, aber da bleibt ja meistens nicht so sehr viel übrig. Also, sagt auch die Bank, weiter kreditieren bringt's. Und es geht lang und lang. Und jetzt hat man bei Enron wieder gemerkt, wie lang das geht. Und man hat es seinerzeit in Deutschland bei der Schneider-Pleite gemerkt, wie lang das geht. Wie lang Banken, um das schon mal vergebene Kapital nicht in Wind schreiben zu müssen, wie lang solche Banken klappt am Schluss. Dann hat man noch viel mehr Geld verloren, als wenn man früher schon das Geld abgeschrieben hätte. Deswegen gibt es immer das doppelte Weiterkreditieren, damit das Geld erhalten bleibt und dem schlechten Geld kein Gutes nachwerfen. Es gibt immer die beiden Prinzipien. Es ist nicht so klar. Es gibt kein Grundsatzmuster, welches da das Richtige ist. In letzter Instanz entschieden wird der Konflikt der beiden Prinzipien aber immer mit Blick auf die Kreditwürdigkeit des Kreditgebers selber. Also, wenn die Bank selber sorgen muss, dass sie Kreditwürdigkeit verliert, dass sie ihre Geschäfte nicht mehr abwickeln kann, ja, dann wird sie kleinlicher und sagt, lieber gibt man mit Verlust Engagements auf, die sich nicht lohnen, als weiter zu kreditieren. Wenn die Bank selber im Geld schwimmt und jeder ihr Kredit aufdrängt, dann kann sie sich's leisten, zu prolongieren und zu sagen, dieser Misserfolg ist kein dauerhafter, sondern nur ein vorübergehender. Mit noch einmal 10 Milliarden oder 10 Millionen kann die Produktivität in diesem Werk hingestellt werden, dann schafft der Betrieb das. Dieses Doppelte existiert eben auch bei der politischen Kreditierung durch den IWF. Und die Frage, warum sie sich jetzt umgekehrt entschieden haben, so richtig absolut entscheiden, also sagen, warum das so ist, kann ich nicht. Aber es ist klar, es ist die Meinungsbildung der großen Geldgeber in dem Gremium. Und Amerika ist schon sehr lang der Meinung, sie wollen ihre Dollarmacht nicht ewig diesen Pleiteläden zur Verfügung stellen. Ja, in dem amerikanischen Senat ist der IWF total schlecht angeschrieben. Die stehen auf dem Standpunkt, sie mit ihrer Kontrolle der Welt haben diese Garantie der Brauchbarhaltung von Ländern, die sowieso nicht gescheit zu gebrauchen sind. Sie haben das gar nicht nötig. Gut, die Europäer sehen es einerseits immer ein bisschen anders, andererseits sind sie überhaupt nicht bereit, gewissermaßen die Kreditlasten, die Amerika nicht mehr zu tragen bereit ist, anstelle der Amerikaner zu tragen. Ja, dann kommt halt raus, der IWF hat selber immer weniger Geld. So ist es ja auch. Es gibt dann dauernden Streit um die Ausweitung der Kreditlinien, die die großen Besitzer des IWF dieser Institution einräumen. Und die großen Besitzer sind nicht bereit, die Kreditlinien zu erweitern. Ja, dann muss der IWF anders rechnen. Vollkommen wurscht, wie der IWF-Chef heißt. Immerhin, mal ist der deutsche Köhler rangewählt worden, damit nicht der amerikanische Weg gegangen wird. Ja, inzwischen macht er genau das, was der Senat in den USA immer gewollt hat, einfach weil die verfügbaren Finanzmittel der Institution so viel was anders nicht zulassen. Gut, jetzt sind wir so. Ich sehe jetzt keine Meldung. Ich möchte noch einen letzten Satz sagen. Der ist wichtig, weil wenn man sich in diese weltwirtschaftlichen Fragen begibt, dann sind immer ganze Nationalökonomien und Staaten die Subjekte davon. Dann gibt es Opfer. Niederlagen und Opfer. Der argentinische Staat, die argentinische Nationalökonomie. Andere, die sich ganz gut halten in der Konkurrenz, oder andere Staaten, in denen Finanzinstitutionen, Kapitalgeber sitzen, die an Argentinien verdienen. Wir müssen uns noch einen Punkt, oder ich möchte noch einen Punkt in Erinnerung rufen, bezüglich dessen, worüber wir da eigentlich reden. Das sind Niederlagen von kapitalistischen Staaten, also Staaten, die selber den Zweck haben, ihr eigenes Volk für die Gewinnmaximierung zu benutzen. Ihr eigenes Volk für die Benutzung des Weltmarkts zu nutzen. Das muss denen nicht aufgezwungen werden. Die Verbilligung der Argentinier, damit Argentinien ein attraktiver Anlageplatz ist, das ist ein Konkurrenzmittel dieses Staates. Das hat er gerne ergriffen. Das ist der ideelle Gesamtkapitalist erleidet da eine Niederlage. Ein nationaler Gesamtkapitalist erleidet die Niederlage. Also kein Mitleid mit dem Subjekt. für die Massen, die sind in den Siegernationen und in den Verlierernationen. Die Manövriermasse der Konkurrenz. Die sind hier wie dort diejenigen, die diese Renditen erarbeiten müssen. Die da ermittelt werden. Und dann kommt raus, manche Völker sind ausgebeutet worden wie nix. Also hart und mit schäbigen Löhnen. Und es hat sich für ihre Ausbeuter nicht gelohnt. Auf dem Weltmarkt ist damit kein Staat zu machen. Und in anderen Ländern geht es umgekehrt auf. Die Rolle, die die Menschen dabei spielen, ist immer dieselbe. Also wohlgemerkt kein Mitleid mit den untergehenden oder mit den verlierenden Staaten. Keine spezielle Anklage gegen die siegenden Staaten. Keine Ideale entwickeln bezüglich des internationalen Ausgleichs des Nutzens und Schadens zwischen den kapitalistischen Nationen. Ja, keine Ideen von fairem Handel, fairer Verteilung des weltweiten Kapitals auf die verschiedenen nationalen Anlageplätze oder irgend so ein Zeug. Das ist alles Quatsch. Es geht um die Benutzung der Ausbeutung für die Macht von Staaten und den Reichtum der Geldbesitzer der verschiedenen Nationen. Dabei gehen manche unter. Eins stimmt, in den Ländern, wo die Staaten untergehen, da hungern die Völker am Schluss funktionslos. Die hungern einfach bloß und es nützt noch nimmer mal mehr irgendeiner Gelderwirtschaftung. In den Siegerstaaten, na, da ist der größere Teil der Bevölkerung mit nützlicher Arbeit unterwegs. Und die ist lohnend und die muss lohnend sein, sonst hätte sie auch dort nicht stattfinden. Es hat verschiedene Wirkungen auf die Leute, das ist nicht mal zu leugnen. Aber nur deswegen, weil sie dieselbe Rolle hier und dort spielen. Also das ist mal noch wichtig, wenn man über internationale Wirtschaftsaffären redet. Dann ist man immer bei Sieger und Verlierer und wie das linke Herz so ist, neigt immer dem Verlierer zu und ist gegen den Sieger. Aber sie sind doch aus dem gleichen Holz, die beiden, sonst würden sie sich doch nicht auf demselben Feld treffen. Also kritisches Engagement, nicht in Richtung armes Argentinien, böses Amerika. Es ist die Rechnungsweise, die hier wie dort gilt und die dieses Elend hier wie dort verschieden, aber in gleicher Weise herstellt. So, das wollte ich jetzt nochmal sagen, damit die Ebene, auf der dieses Staatenscheitern, auf der das angesiedelt ist, damit es deutlich ist und damit es nicht verstanden wird als armes Argentinien. Gut, also ich habe jetzt gesagt, was ich sagen wollte. Wenn es jetzt noch eine Wortmeldung gibt, jederzeit. Andernfalls kann es jetzt auch ruhig Schluss sein. Der nächste Termin ist am 11. Februar, am 11. April. Und da habe ich mir mal schauen, ob es stimmt. Ja, 11. April. Und da habe ich mir im Anbetracht der aktuellsten Entwicklungen in Deutschland ein Thema rausgesucht, was so eine richtige neue Ideologie betrifft, das Wort Beschäftigungshindernis. Was ist ein Beschäftigungshindernis und wie kommt man überhaupt auf die Schnapsidee, so ein Wort zu erfinden? Im Moment werden in Deutschland lauter Beschäftigungshindernisse bekämpft. Ja, der große Stolperstein, der große Anlass war, die Nürnberger Anstalt hat die Vermittlungsleistungen ihrer Vermittlungsagenten geschönt. Und jetzt kommt raus, die ganze Bundesanstalt quasi verschworen mit den Arbeitslosen, verwaltet die Arbeitslosigkeit bloß, anstatt dass sie sie beseitigt. Und verheimlicht der Gesellschaft sogar, dass sie sich zusammen mit den Arbeitslosen gemütlich macht. So, und jetzt werden also hinten und vorn Beschäftigungshindernisse entdeckt. Was das eigentlich ist, also der Übergang vom Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zum Kampf gegen die Arbeitslosen. Das findet im Moment sehr offiziell statt. Ist vielleicht nicht ganz was Neues, aber doch andererseits immer wieder auch was Neues und auch wieder mit neuem Stoff. Also das ist das Thema am 11. April.